hören, was macht Gott in uns? Und unser Leib soll ein Tempel des Heiligen Geistes sein. Wir sind ja die Wohnung Gottes. Gott wohnt in uns und Gott arbeitet in uns. Unser Leben ist die Werkstatt Gottes, der Arbeitsplatz Gottes. Er ist der Töpfer und er formt uns von innen nach außen. Das ist der liebe Gott, wie er arbeitet. Und mein Thema ist Gottes Kraft in dir. Aber zuerst einmal möchte ich euch einladen zu den Gottesdiensten. Morgen haben wir Erntedank. Abendmahl, und da werde ich auch gleich das Material ausgeben für die Gemeindebibelschule, den ersten Timotheusbrief, den kannst du jetzt schon am Büchertisch erwerben und kannst schon vorstudieren, aber morgen sage ich auch ein paar einführende Worte dazu. Ich möchte auch gleich hinweisen auf die nächsten Gottesdienste. Morgen wird das Thema sein, vergiss nicht zu danken, vergiss nicht Gott zu loben, vergiss nicht, ich muss ja von mir selber etwas unternehmen, das ich nicht vergesse, ich muss einen Knoten im Taschentuch machen. Vergiss nicht, Gott zu danken, das ist Erntedank, und ich werde eine Predigt halten gegen das Vergessen. Wir Menschen vergessen viel zu gerne für das Gute. Das Schlechte, das weiß man noch nach 20 Jahren, das kann man nicht auslöschen, aber das Gute, das wird so schnell vergessen. So, gegen das Vergessen wird eine Predigt sein. Dann lade ich ganz herzlich ein am Mittwoch. Am Mittwoch wird das Thema sein über Leiden. Du musst keine Angst haben, du wirst nicht sterben. Am Leiden kommt aber keiner vorbei. Wir haben alle den Hiob in uns. Wir müssen alle diesen Prozess des Zurücklassens, des Loslassens, alle durchmachen. Also über das Leiden werde ich am Mittwoch sprechen. Dann am Freitag werde ich sprechen über die doppelte Portion der Kraft Gottes. Also wenn Gott dich segnet, Gott segnet dich immer doppelt. Deshalb, du leidest und nach dem Leid kommt immer die doppelte Segnung. Das wird am Freitag das Thema sein. Am Samstag wird das Thema sein. Wunder sind die Beweise Gottes. Also wir haben ja diese Tage auch gehabt, dass auch der Teufel oder Antichrist auch Zeichen und Wunder wirkt, aber Wunder als Zeichen Gottes, die von Gott gewirkt wird, die kann auch kein Teufel bewirken. Gott kann etwas, was der Teufel nicht kann, was der Antichrist nicht kann, was die Menschen nicht können, obwohl sie auch noch so positiv denken wollen, wie sie möchten. Und dann lade ich ganz herzlich ein für Montag, den 15. bis Freitag, den 19. Oktober, zu den Heilungs- und Segnungsgottesdiensten mit Billy Smith aus USA. Billy Smith ist als Original. Ich kenne ihn schon 13 Jahre und ich habe ihn mal von Anfang an erlebt, also er hat sich schon gebessert. Nein, er sagt so knallhart die Botschaft des Evangeliums, betet für die Kranke, hat seine eigene Art und Methode, wie er Menschen dient, für die Menschen betet. Und das ist gut so. Jeder hat so seine Spezialität. Und wir sollen mit der Gabe dienen, die Gott uns gegeben hat. Also ganz herzlich eingeladen. Und wir haben also viele Zeugnisse, die durch seinen Dienst geheilt sind, durch seine Botschaften ermutigt worden sind, zu glauben und Gott zu vertrauen. Er ist kernig, kantig, und er sagt frei raus, was los ist. Also, und er geht auf den Punkt zu, wo der Hase im Pfeffer sitzt. Er sagt so und so, mein Freund, also lass das los, dann wirst Gott auch dir dienen. Gottes Kraft in dir, das ist mein Thema. Ich habe mal drüber nachgedacht, wo soll ich das aufhängen oder wie fange ich das an? Kannst du dir vorstellen, ein Auto ohne Motor? Ohne Zylinder, ohne Kolben, nur das Fahrgestell. Das Auto kann wunderbar draußen sein, also, aber wenn es keinen Motor hat. Und genauso ist es mit einem Christen. Wenn ein Christ, der kann so perfekt sein, so religiös sein, so fromm sein, so heilig sein, wenn Gott nicht in ihm ist, ist alles für die Katz. Gott in uns ist meine Botschaft hier. Gott in uns, das ist der Motor, der uns weiterbringt. Egal, wie laut dieser Motor ist oder wie schwach oder wie stark, die spielt jetzt keine Rolle. Also ohne Motor würdest du nicht vorwärts kommen. Früher gab es, also mein Vater hatte sowas gehabt, Fahrrad und Motor, also extra so Motor am Fahrrad angebaut, damit man nicht so viel strampeln muss. Mit Hilfsmotor. Also Gott will so ein Hilfsmotor sein an unserem Leben, das uns weiterbringt, dass du dich nicht abstrampeln musst. Du musst dich nicht abquälen. Und ich fand das ganz toll, Fahrrad mit Hilfsmotor. Also das war zu der Zeit. Dann gab es dann den Quickly oder eine Su-Quickly oder so und dann kamen die Motorräder und dergleichen, Fahrrad mit Hilfsmotor. Gott will in deinem Leben dein Fahrgestell will er haben und dann er will dir helfen in deiner Schwachheit. Jedes Lebewesen hat so einen Motor in sich. Wo das ist, eingebaut ist, das wissen wir nicht ganz genau, aber jedes Lebewesen, egal ob es jetzt eine Pflanze ist oder ein Tier ist oder ob der Mensch selbst ist, hat eine Antriebskraft. Das treibt ihn an, das spornt ihn an, das beeinflusst ihn, das bringt ihn weiter und so weiter. Alles, was irgendwie lebt, hat ein Innenleben und es geht um dieses Innenleben wie heute Gott in uns. Die Bibel sagt, der Geist des Herrn und so weiter ist es, das uns lebendig macht. Derselbe Geist, der Jesus lebendig gemacht hat, wird auch unsere sterblichen Leiber lebendig machen. Derselbe Geist. Also es geht um den Heiligen Geist, der Jesus also zu Jesus gemacht hat, zum Retter gemacht hat, zum Erlöser gemacht hat, zum Messias gemacht hat, zum Sohn Gottes gemacht hat. Das war der Heilige Geist. Die Hülle, das war das, was die Maria ihm gegeben hat. Gott in uns macht uns lebendig, macht uns lebensfähig, macht uns überlebensfähig, macht uns also stark, belebt uns, ermutigt uns, begeistert uns, Gott in uns, fördert uns, also Gott in uns. Wenn du Gott in dir hast, wirst du plötzlich merken, ich lebe nicht mehr von mir selber, irgendetwas lebt in mir. Dieses Aufleben, das passiert, wenn Gott in deinem Leben kommt und in Aktion tritt. Energie, das ist das griechische Wort, also ist vom Griechischen abgeleitet und heißt Gott in Arbeit, Energie. Du setzt plötzlich Kräfte frei, du bewirkst etwas durch dein Leben. Gott vergrößert dein Arbeitsfeld, deine Sichtweite, deine Orientierung. Ohne Gott wären wir nur Waschlappen, leere Säcke. Das wären wir ohne Gott. Ausgelaugt, verbraucht, ausgebrannt. Das ist der Mensch ohne Gott. Du hast Energie ein Stück weit. Du kannst ein Stück weit was für dich tun oder leben, dich entfalten, aber du kannst das nicht für Dauer. Man kommt nur vorwärts, wenn man diese innere Antriebskraft hat. Auch geistlich, auch gesundheitlich, auf jeder Ebene. Du wirst auch nicht gesund, wenn du nicht diese Antriebskraft hast. Ich will gesund werden. Dieses Wollen. Und Gott ist es, der das Wollen und das Vollbringen schenkt. Beides kommt von ihm. Gott in Arbeit, Gott in Aktion. Durch die innere Motivation wirst du ein Mensch, der etwas zustande bringt. Durch die innere Motivation, weißt du, dein Unterbewusstsein wird gestärkt, dein Unterbewusstsein wird belebt, dein Unterbewusstsein wird inspiriert. Und plötzlich sagst du, ich will, egal wie die Dinge aussehen, ich will. Der Heilige Geist, Gott in uns, also oder Jesus in uns, egal was du jetzt nimmst, die Dreieinigkeit, entweder wirkt der Vater, wirkt der Sohn oder der Heilige Geist, steuert unser Denken, unser Wollen. Durch die Kraft Gottes in uns wirst du fähig, dein Leben zu gestalten und auszuleben, das, wozu du bestimmt bist. Und wir haben alle eine Bestimmung von Gott. Jesus ging in ständiger Offenbarung, Weisheit und Macht einher. In der Kraft des Heiligen Geistes wurde er in die Wüste geführt. Nur so als Beispiel. Und auch in der Versuchung. Er wurde durch den Heiligen Geist in die Versuchung geleitet und auch die Versuchung überlebt. Also nur durch den Heiligen Geist werden wir die Dinge meistern, die in unserem Leben sind. Jesus stand immer unter Gott. Er sagte, ich tue nur das, was mein Vater will. Also eigentlich, ich und mein Vater, wir sind eins. Das ist also Gott in uns. Ist ein Mysterium, ein Geheimnis. Das kann man also nicht so einfach in ein paar Minuten erklären, aber ich versuche es in meinen menschlichen Worten weiterzugeben. Was macht Gott in uns? Und für mich war das die große Erfahrung, die große Erleuchtung in meinem persönlichen Leben, als ich entdeckte, ich muss nichts machen, sondern ich muss mich nur Gott zur Verfügung stellen. Ich bin das Werkzeug und er ist der Meister, der alles managt und alles macht. Die Apostel, sie wurden vom Heiligen Geist geleitet, getrieben, motiviert, sie sind einhergegangen. Der Heilige Geist zeigte ihnen, was los ist. Es passierte alles durch den Heiligen Geist in ihnen. Und deshalb, als Paulus mal nach Ephesus kam und so die Christen dort sich anguckte, sagte, habt ihr den Heiligen Geist empfangen, als ihr gläubig wurdet? Sie merkten, also da ist kein Leben in ihnen. Du merkst ganz schnell, ob einer den Geist Gottes hat oder nicht. Der den Geist Gottes hat, der sprudelt, der fließt über. Denn die Bibel sagt, Jesus sagt selber, wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, von des Leibe werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Also da passiert etwas. Du bist dann ein Springbrunnen, werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Wir Menschen müssen Gott in uns haben. Sonst werden wir früher oder später, und ich sage euch eine Wahrheit, wenn wir das nicht erleben, Gott in uns, wir werden zu der Esoterik abdriften. Denn die verkündigen das, die lehren das, was Christen verpennen und verschlafen. Das, was Christen predigen sollten, was die Kirche predigen sollten, das predigen die Esoteriker. Und wir sollen die Esoterik nicht gleich verdammen und mit Bauschen Bogen wegwerfen und sagen, das ist nichts für uns. Nein, die haben eine Wahrheit, eine vernachlässigte Wahrheit, was Christen nicht mehr haben. Gott in uns. Sie bewusst werden, der Herr ist das Zentrum meines Lebens. Er steuert mich. Das Wort Gottes, die Kraft Gottes, ich kann es nicht lassen, das Feuer in mir. Jesus sagt, ich tue nichts von mir aus, Johannes 5, Vers 17 bis 30. Ich tue nichts von mir aus, sondern das, was ich bei meinem Vater sehe, was mein Vater mir sagt, was mein Vater mir gibt und so weiter, ich tue nichts von mir aus. Und wir müssen auch lernen und aufhören, von uns was zu tun, von uns aus zu sprechen, von uns auszugeben, sondern wir müssen immer von oben uns beschenken lassen und dann geben wir das einfach weiter. Jesus wusste, alles, was ich brauche, ist in mir. Deshalb sagt er, ich bin. Nicht du bist es, sondern ich bin. Und wir müssen das auch lernen, wenn wir in Christus sind, mit Gott verbunden sind, mit Gott verwachsen sind, mit Gott vermählt sind, mit Gott verschmolzen sind, dann müssen wir wissen, Gott ist in uns. Ich und der Vater, ich und Jesus, ich und der Heilige Geist, wir sind eins. Da gibt es keine Diskrepanz, Gott in uns. Das ist etwas Gewaltiges. Jesus tat die Werke Gottes. Er war der verlängerte Arm des himmlischen Vaters. Er sagt, ich muss wirken, und solange es Tag ist. Und dann sendet er seine Jünger und sagt, geht auch ihr, geht in alle Welt und predigt das Evangelium. Jesus war das Sprachrohr Gottes und genauso auch wir. Wir sind nur der Mund Gottes. Wir sind die Sprachrohre. Das, was in uns drin ist, das sprechen wir aus. Wenn das Herz voll ist, das geht der Mund über. Du kannst vom Teufel voll sein und du kannst von Gott voll sein. Entweder wirkt in dir der Satan, und der ist auch sehr aktiv. Du siehst also Menschen, die vom Teufel erfüllt sind, vom Bösen erfüllt sind. Die werden zwar schleimig und scheinheilig daherkommen, aber die werden immer für ihr Vorteil wirken. Aber wenn Gott in dir ist, du wirkst nur für Gottes Vorteil, zu Gottes Ehre, zu Gottes Verherrlichung. Das ist ein großer Unterschied. Der Mensch, der von Satan, Dämonen erfüllt ist, vom Teufel erfüllt ist, der wird immer nur an sich denken. Was springt mir dabei raus? Was habe ich davon? Und so weiter. Und der Mensch, der von Gott erfüllt ist, der wird immer fragen, was kann ich für meinen Herrn tun? Was kann ich für meinen Jesus tun? Wie kann ich die Ehre Jesu vergrößern? Wie kann ich dem Heiligen Geist mehr Raum geben? Er wird immer wieder suchen, den Willen Gottes zu tun. Jesus war vom Geist Gottes erfüllt. Und alles kreiste in seinen Gedanken nur um Gott. Und selbst als 12-jähriger Bub, als er im Tempel mal war, dann sagte ich, muss in das sein, was meines Vaters ist. Also da war sich voll bewusst, der Tempel, das ist mein Zuhause. Die Gemeinde, das ist mein Zuhause. Die Jünger, das sind meine Brüder und Schwestern, weil sie den Willen Gottes tun. Nicht die, die vom Fleisch nach Brüder und Schwestern sind, nein, die den Willen Gottes tun. Das ist mein Vater, das ist meine Mutter. Also Jesus war sich voll bewusst, wo er war und was er war. Und deshalb ist die Frage, bin ich mir bewusst, was bin ich? Wir sind nicht nur Menschen, sondern Gott hat uns als sein Ebenbild geschaffen. Und wir sollen Gott repräsentieren. Wir sind Botschafter an Christi Stadt und wir rufen die Welt, lasst euch mit Gott versöhnen. Also wir sind es, die da sprechen. Wir sind es, die da handeln. Wir sind es, die was auslösen. Ihr sollt auf Kranke die Hände legen. Nicht, dass Gott auf Kranke die Hände legt. Nein, wir müssen das tun. Wir müssen Dämonen vertreiben. Das macht nicht der liebe Gott. Es ist unser Auftrag. Gott in uns vertreibt die Dämonen. Gott in uns verwandelt Wasser in Wein. Gott in uns macht diese Wunder. Diese Veränderungen. Ich muss in das sein, was meines Vaters ist. Also, er wusste ganz genau, das ist mein Platz. Hier muss ich hin. Und da muss ich bleiben. Aber natürlich, er gehorcht seinen Eltern und er weiß, die Gebote sind auch von Gott. Und er tut das, was der Vater will. Du sollst Vater und Mutter ehren. Nur dort, wo er im Willen des Vaters ist und war, da hat er sich wohlgefühlt. Und genauso auch mit uns. Wir fühlen uns auch nur, wo Gott sich wohlfühlt, fühlen wir uns auch wohl. Wo Gott sich nicht wohlfühlt, also Gott in uns, da haben wir Antipathie, da fühlen wir uns unwohl, da sind wir unglücklich. Gott in uns, das ist so wie ein Barometer. Er schlägt aus oder bleibt ruhig. Und wenn es ruhig bleibt, ist es okay. Weißt du, wir müssen nicht immer Lärm und Krach und Signale haben. Und Gott ist ein Gott des Friedens, der Ruhe. Am besten, passiert gar nichts, du bist ganz ruhig und du weißt, Gott ist in mir. Und Gott ist ein Gott des Friedens, ein Gott der Ruhe. Gott protestiert nicht gegen mich, ich protestiere nicht gegen Gott. Und Gott protestiert auch nicht gegen mir. Und ein Gott des Friedens. Weißt du, wie finde ich heraus, ob Gott in mir aktiv ist oder nicht? Manchmal ist Gott ganz böse mit mir. Weißt du, dann kämpfen zwei Mächte in mir. Mein Wille und Gottes Wille. Und wir müssen genauso wie der Herr Jesus auch manchmal vielleicht dreimal beten. Vater, wenn es möglich ist, lass den Kelch vorbeigehen. Aber dein Wille geschehe. Und erst wenn wir sagen, Vater, dein Wille geschehe, kommt der Engel und stärkt uns. Gott in uns. Wir müssen dadurch. Wir müssen dieses Erlebnis haben, diesen Durchbruch, dieses Aha-Erlebnis. Und wenn du das einmal erkannt hast, einmal erlebt hast, ist genauso wie beim Radfahren, dann kannst du es. Oder wie beim Schwimmen, dann kannst du es. Wenn du einmal erlebt hast, Gott in mir, so arbeitet Gott, so arbeitet der Heilige Geist. Und ich will dir hier ein paar Geheimtipps weitergeben. Bei Gott bekommt man zuerst, was man gibt. Also das ist die Art und Weise. Zuerst musst du was von dir geben, dann gibt Gott das Sein. Zuerst musst du leer werden, damit Gott dich füllen kann. Und das ist ein Geheimtipp, was ich dir weitergebe. Viele sind hier nicht richtig unterwiesen und nicht richtig gelehrt worden. Die denken, du musst zuerst nehmen und empfangen. Nein, du musst zuerst mal das bisschen, was Gott noch von, was noch vom Sündenfall und nach dem Sündenfall noch bei dir übrig geblieben ist von Gott, von der Gotteserkenntnis, von der Gotteserleuchtung, von der Liebe Gottes. Jeder Mensch hat ein paar gute Kerne in sich. Nicht alle Menschen sind so verdorben und versaut. Da ist noch was Gutes da. Und du musst erstmal das Gute, was noch in dir ist, weggeben, damit Gott das Seine dazugeben kann. Gott braucht eine Angriffsfläche, einen Einstieg, eine Öffnung. Und das ist das, wenn du weggibst, Gott gibt. So, wenn du anfängst zu dienen, fängt an, Gott auch bei dir zu dienen. Also fang an, irgendjemand was Gutes zu tun. Und du wirst merken, plötzlich passiert mir wieder Gutes. Es kommt zurück. Du sollst ein Segen sein und du wirst gesegnet. In dem Moment, wenn du andere Menschen segnest, wenn du von dir wegguckst, wenn du dich nicht mehr wichtig nimmst. Das sind also diese guten Ansätze in uns. Wir werden durch Dienst geheilt. Wir werden durch Dienst erlöst. Also, je mehr du anfängst, für Gott zu dienen, und das war für mich meine persönliche Erfahrung, als ich anfing, missionarisch aktiv zu werden, Traktate verteilen, da musste ich nicht groß reden, nicht groß predigen, da musste ich mir gar keine großen Gedanken machen, Zettel verteilen, wo der Name Gottes draufsteht, wo eine Botschaft draufsteht, und die habe ich verteilt. Und in dem Moment, wo ich anfing zu dienen, hat Gott angefangen, mir zu dienen. Plötzlich habe ich Bürde bekommen zum Beten für die Menschen, die Zettel bekommen, dass sie gesegnet werden. Ich habe natürlich nicht erlebt, dass gleich jemand kam, ich habe mich bekehrt. Ich habe ab und zu mal gehört. Aber wenn ich heute dran denke, ich denke nur in Altötting, das ist also stockkatholische Gegend. Und dort habe ich bestimmt mehr als 100.000 Traktate verteilt. Einmal so durch, jedes Mal von Werner Heukelbach, diese Traktate, die habe ich massenweise verteilt. Der hat mir kostenlos die Zettel zur Verfügung gestellt, dann einen Stempel drauf gedruckt und dann verteilt. Das hat viele Katholiken gestört. Ja, wir sind katholisch. Aber wenn ich jetzt heute durch Altötting fahre und so weiter, meine Verwandten sind dort, da gibt es zwei pfingstliche Gemeinden, charismatische Gemeinden. Also ich bin also erstaunt, Gott hat nicht umsonst diesen Samen gebraucht. Ich habe natürlich auch andere Sachen gemacht. Ich habe nebenbei noch für deutschen Aussätzigen Hilfswerk noch Zettel verteilt. Das hat mir so leid getan, die Aussätzigen. In der Bibel habe ich von den Aussätzigen gelesen, aber ich habe noch nie einen Aussätzigen gesehen und habe diese Zettel verteilt. Und dann bin ich unten in Madras, in Indien. Und wo komme ich hin? In einer Kolonie vom deutschen Aussätzigen Hilfswerk, wo dann gläubige Schwestern dieses Werk leiten und ich durfte dort dienen und meine schönsten Glaubenserfahrungen machen. Weißt du, man arbeitet hier und dann nach Jahren, Jahrzehnten erlebst du die Segnungen. Wunderbare Segnungen, dann wie Gott alles nicht umsonst sein ließ. Es ist nicht vergeblich, wenn wir für Gott dienen, aber da müssen wir was anfangen. Für Gott arbeiten ist auf Langzeit gesehen, nicht nur so ein paar fromme Klimmzüge. Wir werden durch das Tun gesegnet. Gott wird freigesetzt durch unsere Taten. Und du merkst, indem du anfängst zu arbeiten, du kriegst Kraft, du kriegst Mut, du kriegst Kühnheit. Du wirst entschlossen. Gott in uns. Sonst ist es nur Theorie, Philosophie, vergiss es. Ganz wegschmeißen. Aber wenn du anfängst, was zu tun, wenn dieser Same in die Erde gelegt wird, es geht irgendwann auf. Und das braucht manchmal seine Zeit. Wer Gott in sich hat, der löst immer was aus. Der sagt, ich muss was unternehmen. Ich muss etwas unternehmen. Der erregt Aufmerksamkeit. Der hat den Eindruck und der lässt den Eindruck auch, bringt zum Tragen das, was er sagt. Er ruft was hervor. Er veranlasst etwas. Dann sagt Leute, wir müssen missionieren, nur als Beispiel, oder wir müssen Leute einladen. Wir haben ja die Evangelisation mit Billy Smith jetzt ab 15. bis 19. Oktober. Wir müssen Leute einladen. Weißt du, vielleicht ladest du die Leute nicht in die Gemeinde ein oder zum normalen Gottesdienst. Aber lad doch ein zu was Besonderem. Wenn es nichts ist, ist das okay. Das war er, der kam vom Texas. Das kannst du dann abhaken. Also hab Mut. Und tu etwas. Weißt du, der, wo an Gott glaubt, tut was. Der sitzt nicht einfach und dreht Däumchen und sagt Halleluja. Der unternimmt was. Halleluja wirst du nachher im Himmel lang genug singen müssen. Und da wirst du lang genug damit beschäftigt sein, nur Gott zu loben und zu preisen. So, der kann vergeben. Wenn Gott in dir ist, du kannst vergeben. Und du willst vergeben. Du willst etwas tun und du fängst in kleinen Schritten irgendetwas für Gott zu unternehmen. Gott in Arbeit. Du denkst, ja, das ist nicht in Ordnung gewesen. Und dann fängst du an, Dinge in Ordnung zu bringen. Und da siehst du plötzlich, wenn Gott in dir ist, wird bei dir zu Hause aufgeräumt. Dann hörst auf, Messe zu sein. So wie beim Zachäus. Ich muss in dein Haus einkehren. Und als Jesus in sein Haus einkehrt, plötzlich fängt der Mann aufzuräumen. Wenn ich jemanden betrogen habe, gebe ich dann zurück und mache wieder gut und. Er bringt Ordnung in seinem Leben. Gott in uns macht uns produktiv. Das ist ganz arg wichtig. Christen müssen produktiv sein. Wir müssen Früchte bringen. Werke des Heiligen Geistes, was der Heilige Geist uns so aufs Herz legt. Ich muss in dieser Straße, ich muss in diesem Haus was tun, ich muss dort und so weiter. Ich muss den Anruf tätigen, ich muss die Karte schreiben, ich muss was. Du spürst vom Heiligen Geist bestimmte Dinge zu tun. Gott legt uns eine Last auf und er hilft uns auch tragen dann dazu. Gott in uns macht uns fruchtbar, macht uns liebevoll, macht uns barmherzig, macht uns gütig. Gott in uns macht uns aktiv. Wahre Christen können nicht passiv sein. Das ist der Tod im Topf. Wenn als Christ sagst, ja, ich weiß nicht, was ich machen muss. Nein, du wirst einen Einfall haben, denn die Liebe macht dich erfinderisch. Wenn Gott in dir ist, du wirst eine Idee bekommen. Und wenn du nichts zu tun hast, dann kannst du wenigstens beten. Und beten kann jeder. Also, du musst nur deine Knie beugen und vor Gott treten und sagen, Gott, ich bete für Berlin, bete für Deutschland, ich bete für meinen Kiez. Du solltest nicht für Afrika beten, hör auf für Afrika zu beten. Fang an, bei dir für dein Zuhause zu beten. Ein Leuchtturm leuchtet immer in seiner Umgebung am hellsten. Weißt du, wir beten oder dann fängst du an, für dein Kiez zu missionieren, für deine Stadt zu missionieren. Da wirst du nicht da irgendwann was weiß ich, Asien, Großeinsätze unterstützen oder in Südamerika. Nein, du wirst hier zu Hause Licht und Salz sein. Hier zu Hause, wo du wohnst. Es gibt so viele Möglichkeiten. Und du solltest nur die Möglichkeiten nützen. Und erst durch die Tat merkst du, was in dir steckt. Erst wenn du was tust, merkst du, und während du tust, kriegst du noch mehr Kraft, kriegst noch mehr Energie, kriegst noch mehr Gesundheit. Ich komme auch manchmal in die Versammlung müde, schlapp, mit Kopfschmerzen. Aber während ich so vorne stehe, vergeht mir alles. Und erst hinterher merke ich, ja, du bist ja mit Kopfschmerzen hierher gekommen. Wo sind sie geblieben? Weißt du, wenn du für Gott arbeitest, arbeitet Gott in dir, für dich. Denn du tust was für ihn nach außen und er tut was nach innen in deinem Leben. Paulus sagt, wir sind arm. 2. Korinther 6, Vers 10, wir sind arm und wir machen doch viele reich. Wir sind arm. Also du musst nicht auf dich schauen, wie du bist, sondern schau auf das, was in dir ist. Wir sind arm, aber wir machen viele reich, indem wir die Menschen segnen, indem wir das Wenige, was wir von ihnen bekommen, ihnen wieder zurückgeben und ihr Leben bereichern, ihnen unter die Arme greifen, sie ermutigen und sie stärken. Weißt du, Entmutigung, das kann jeder Depp. Da musst du kein sensibler Mensch sein. Das können dumme Menschen entmutigen. Weißt du, die finden immer, das ist nichts, das war nichts und aus dir wird nichts und so weiter. Aber Ermutigung ist eine Gabe des Heiligen Geistes. Wenn Menschen voll Heiligen Geistes sind, sie werden Menschen ermutigen, nicht entmutigen. Hör auf mit Entmutigung. Du dienst dem Teufel, wenn du andere entmutigst. Ermutige Menschen. Sag also, steh auf, nimm dein Bett und geh nach Hause. Sei mutig. Du solltest, wenn du mit anderen Leuten redest, voll Heiligen Geistes sein und den Mund voll nehmen und sagen, also weißt du, Gott ist ein wunderbarer Gott. Halleluja. Ermutige Menschen, Gott in dir, ermutigt andere Menschen. Und während du andere ermutigst, wirst du selbst ermutigt. Während du andere lobst, wirst du selbst gelobt. Du musst zuerst sehen, bevor du was erntest. Gott in uns. Gott will, dass du zuerst mal was weggibst, bevor du was kriegst. Und das ist produktives Christentum. Wir sind arm und machen viele reich. Wir sind schwach und machen viele stark. Was glaubst denn du, wir als Gemeinde, wir dienen. Guck mal, ich predige euch hier und tausende hören im Internet die Predigt von dem, was ich sage und sind so ermutigt, sind so gesegnet. Jemand schrieb mir heute, weißt du, ich habe große Probleme mit Alkohol und Probleme mit dem und dem, aber ich habe Hoffnung, dass es besser wird, dass ich freikomme. Wir ermutigen die Menschen, ja, und vertraue Gott, es wird schon klappen. Irgendwann, gib dich nicht auf. Man kann nur sagen, gib dich nicht auf. Das ist nicht nur so daherreden, nein, wir reden nicht daher, sondern wenn ich sage, gib nicht auf, dann sage Gott in mir dem anderen, gib dich nicht auf. Denn das ist von Gott, das kann ich nicht von mir selber. Es ist eine Ermutigung. Wir sind schwach und machen doch viele stark. Wir sind klein und machen viele groß. Was glaubst du, wie viele Menschen schon durch meinen Dienst gegangen sind, die heute Missionare sind, die heute mehr tun, als was ich tue, mehr können, als was ich kann? Besser tun, als ich es tue. Weißt du, wir ermutigen die Leute, schicken raus und dann passiert es durch die Gnade Gottes. Wir haben Angst und machen andere kühn. Durch unser Vorbild, durch unseren Einsatz werden die anderen, durch unser Leben werden sie mutig. Weißt du, also wenn der noch predigt und wenn der das alles noch nicht aufgegeben hat und wenn der noch nicht kapituliert hat und wenn der noch nicht resigniert, und ich könnte resignieren, wenn ich wollte, aber ich tue das nicht. Warum? Wenn ich versage, werden auch andere versagen. Und deshalb, ich kämpfe mit Gottes Hilfe. Deshalb Paulus sagt, wir sind arm und machen doch viele reich. Wir haben Ärger. Und trotzdem lassen wir uns nicht unterkriegen. Wir sind gebrechlich und richten doch andere auf. Also ich bin durch Menschen aufgerichtet worden, wo ich gedacht habe, nee. Also, weißt du, die sind so schwach, so elend und so einfach, so schlicht und geben doch so viel weiter. Gott in uns. Gott schaut nicht auf das Äußere. Weißt du, die Stiftshütte, also wenn du die Stiftshütte damals angeguckt hättest in der Wüste, sagst, und da soll der liebe Gott wohnen, Ziegenfellhaar, also von außen dunkles Zelt, kein Licht drin, aber du weißt nicht, was innen drin ist. Da ist Gold, da ist die Gegenwart Gottes, da ist das ewige Licht, da ist der Altar, außen ein Campingzelt. Das war die Stiftshütte. Studier mal, lies mal in der Bibel im Alten Testament über die Stiftshütte. Natürlich der Tempel, was die Heiden nachher hatten oder was der Salomo sich gebaut hat. Tempel, das ist das nicht der Tempel? Was, guck mal, als Jesus und seine Jünger da vorbeigehen am Ölberg, guck mal, was wird aus diesem Tempel? Wann wirst du das Reich Israel aufrichten? Der Herodes hat diesen Tempel renoviert und wiederhergestellt. Gewaltiger Bau. War gerade fertig und Jesus sagt, vergiss es, da wird kein Stein auf den anderen bleiben. Ihr sollt die Kraft des Heiligen Geistes empfangen und ihr werdet meine Zeugen sein. Ihr, also du und ich. Und das ist nicht dieser Prachtbau. Der liebe Gott wohnt nicht in Prachtbauten. Der liebe Gott wohnt nicht in Tempeln und Kathedralen und mit goldenen Kuppeln. Nein, Gott wohnt in zerbrechlichen Menschen, in dir und mir und wirkt. Also wir sind gebrechlich und machen doch viele gesund und stark. Ich habe einen lieben Bruder, der ist jetzt vor kurzem heimgegangen, in Jugoslawien gehabt, in Vinkovci. Und dieser Bruder saß im Rollstuhl. Ja, eigentlich als junger Mann hat er einen Unfall gehabt und war querschnittsgelähmt und saß im Rollstuhl. Aber gerade dieser Bruder hat so viele Menschen Hände aufgelegt und die Menschen sind geheilt worden und selber nicht. Und da kamen natürlich Spötter und sagten, ja, guck mal, andere werden geheilt und du nicht. Aber er sagt, ich nehme das aus der Hand Gottes. Und Gott wohnt in zerbrechliche, gebrechliche Menschen. So wie du und ich. In Tongefäße. Und erst durch die Tat werden wir die Fülle Gottes kennenlernen, was in uns alles drinsteckt. Was du alles kannst plötzlich. Also ich bin manchmal verblüfft, als ich anfing mit Gott zu gehen, war ich verblüfft, wie kreativ ich bin. Wie viele Ideen ich habe. Ich habe gar nicht so viel Geld, um das alles zu verwirklichen. Und so viel Zeit, was ich alles machen kann und was mir alles einfällt. Gott gibt uns, aber erst wenn wir von uns was hergeben und von uns und uns selbst investieren. Also wer etwas haben will, wer Gewinn haben will, in der Wirtschaft muss investieren. Und so ist auch im Geistlichen, du musst was investieren. Sich regen bringt Segen, heißt es in einem weltlichen Spruch. Gottes Segen funktioniert erst im Weitergeben. Gib weiter, was du hast. Und die Frage ist, was hast du in deiner Hand? Das ist die Frage, die Gott hat. Also, und das will Gott gebrauchen. Gott in dir will nur das gebrauchen, was du in deiner Hand hast, nicht was du nicht hast. Weißt du, es gibt dumme Evangelisten. Tut mir leid, und die sterben noch nicht aus. Es gibt dumme Evangelisten. Geh zur Bank, heb den und den Betrag ab und schick uns dieses Geld. Wir brauchen dringend für die Mission. Nein. Was du nicht hast, das musst du nicht geben. Das verlangt Gott auch nicht von dir. Gott fragt, was hast du in deiner Hand? Und das gebrauche ich. Wenn du einen Bleistift in deiner Hand hast, gebrauch deinen Bleistift und fang an zu malen oder zu schreiben oder sonst noch was. Was hast du in deiner Hand? Und du sagst ja, was kann ich eigentlich? Mach mal eine Bestandsaufnahme von deinem Leben. Was kann ich? Ja, was liegt mir? Was sind meine Stärken? Und was sind meine Schwächen? Arbeite nicht an deine Schwächen, arbeite an deine Stärken. Was kannst du? Was hast du in deiner Hand? Ich habe nur einen Stock in der Hand. Lieber Gott, mit dem Stock kannst du mich bestimmt nicht gebrauchen. Doch, Moses, denk an diese Geschichte. Was hast du in deiner Hand? Oder beim Gideon, leere Krüge. Und Gott gebraucht die leeren Krüge. Deshalb sei nicht so voller Minderwertigkomplexen. Ich bin nichts, ich kann nichts. Nein, wenn du dich Gott zur Verfügung stellst und Gott durch dich arbeiten kann, du streitbarer Held. Und was hat er gehabt? Die leeren Krüge zerklopft und da kam der Durchbruch. Dann haben die gedacht, es kommt die syrische Armee. Oder welche Armee auch immer. Gott vergibt uns unsere Sünden. Ja und nein. Er vergibt uns unsere Sünden erst, wenn du den anderen auch vergibst. Und er wird dir nicht vorher die Sünden vergeben, wenn du nicht bereit bist, den anderen zu vergeben. Weißt du, du kommst zum Heiland, das passiert. Jesus vergibt mir meine Sünden und er vergibt dir, sagt ja, dir sind deine Sünden vergeben. Und im nächsten Moment kommt dein Bruder, eine Schwester um die Ecke, der dich beleidigt hat, dich gekränkt hat, dich verletzt hat oder ein anderer Mensch und so weiter. Und plötzlich kannst du ihm vergeben und du wirst herausgefordert zu vergeben. Wenn du nicht vergeben kannst, wird Gott auch dir deine Sünde nicht vergeben. Denk ans Vaterunser. Also, du willst finanziell gesegnet werden, fang an zu sehen. Bring den Zehnten. Fang an, den Zehnten zu geben. Du wirst verblüfft sein. Ich sage das, das ist meine persönliche Erfahrung. Ich gebe euch Geheimtipps weiter. Fang an, den Zehnten zu geben. Du wirst merken, plötzlich, Gott dient deinen Finanzen. Gott will wissen, wie viel und was er dir geben soll. Er will sich an deinem Leben beteiligen. Aber du musst dich zuerst mal offenbaren. Du musst dich outen. Damit er in deinem Leben eingreifen kann. Er will dir was geben, aber er kann dir nicht geben, solange du noch geizig bist und auf dein Geld sitzt und brütest und verbratest. Du musst lernen zu geben. Und sogar vielleicht mehr als den Zehnten. Weißt du, ich habe gelernt, einfach zu geben. Und je mehr ich gebe, desto mehr kriege ich. Und wir werden uns nie verausgaben. Glaub mir, wir werden uns nie verausgaben. Ich habe vor Jahren mal in Hamburg oben evangelisiert, oder in Hamburger Gegend. Und da war ein alter Mann, der kam aus Ostpreußen. Und die haben ein großes Gut gehabt. Und dann hat er gesagt, weißt du, als Bauer, also Großgrundbesitzer. Ich war so geizig und so knausig und so weiter. Ich saß nur auf mein Geld und ich habe eine Truhe gehabt und da waren meine ganzen Schätze drin. Und weißt du, dann kamen die Russen und die haben alles weggenommen. Hätte ich bloß mehr für den lieben Gott getan. Hätte ich bloß mehr für den lieben Gott getan, dann hätten das nicht die Russen. Du siehst also, wir sind geizig und Motten und Rost fressen nachher alles auf. Aber Gott sagt, wenn du den Zehnten in mein Kornhaus bringst, will ich den Fresser weghalten, ich will den Rost weghalten, ich will die ganzen Diebe fernhalten von dir. Und das ist schon ein großes Ding, wenn Gott den Fresser von uns weghält. Du weißt gar nicht, wo er alles dein Geld auffrisst. Gott braucht etwas, damit er bei dir anfangen kann. Er muss irgendwo einen Ansatz haben. Hier, bei dem Zehnten. Das ist nicht viel. Wenn du nichts gibst, kann er dich nicht segnen. Kann er sich nicht bei dir beteiligen. Er braucht etwas von dir. So, das ist komisch. Er braucht ein Stück von dir. Er braucht irgendein Kleid, irgendein Schuh, irgendetwas. Er braucht von dir. Deshalb, wenn Gott Menschen begegnet, die nichts hatten, dann sagt er, zieh deine Schuhe aus. Also Gott verlangt etwas von dir, dass du etwas von dir weggibst. Und dann kann er dir begegnen und dich segnen. Zieh deine Schuhe aus. Der will nichts Großes. Aber gerade im Kleinen ist Gott groß. Und wer im Kleinen treu ist, der ist nachher auch im Großen treu, sagt die Bibel. Also Gott in dir. Gott will sich in dir offenbaren. Und er will bei dir anfangen, irgendwie was zu tun, irgendwas zu schenken, dir was Großes zur Verfügung stellen, aber du musst zuerst mal von dir aus einen Schritt nach vorne gehen. Jesus sagt, Menschen sollen eure guten Werke sehen und den Vater im Himmel preisen. Und in dem Augenblick, wo die Menschen den Vater im Himmel preisen, öffnet sich der Himmel für dich. Lass die Menschen deine guten Werke sehen. Was wäre das? Gute Worte, gute Gedanken. Grüße die Menschen. Du solltest viel mehr die Menschen grüßen und sagen, ich wünsche dir was Gutes. Viele sind so, ja, die wollen gleich Geld sehen. Nein, oft ein gutes Wort, ein tröstliches Wort ist mehr wert als ein Batzen Geld. Wir werden erlöst aus Gnaden, allein aus Gnaden. Also da brauchen wir nichts tun für unsere Erlösung. Aber um Gott zu verherrlichen, braucht Gott gute Werke, deine gute Werke. Erlöst werden wir allein aus Gnaden, Geschwister. Für deine Erlösung bist du zu spät geboren. Aber für die Verherrlichung Gottes. Und wir sind zur Verherrlichung Gottes. Wir sind angelegt zur Verherrlichung Gottes. Gott in uns. Dass die Menschen sehen, welches Geisteskinder wir sind. Wem wir gehören. Gott wird durch unsere Werke offenbar und sichtbar. Gott wird durch die guten Werke erkannt, die du tust. Nicht durch deine bösen Werke oder faule Werke. Nein, durch die guten Werke, die du vollbringst, an diesen guten Früchten. Gewiss, da wird es auch ein paar Faule geben. Also deshalb, ich bin nicht enttäuscht. Ein guter Baum, der reichlich Frucht trägt, hat auch ein paar faule Früchte. Aber deswegen ist der Baum kein schlechter Baum. Deshalb, du solltest die guten Früchte einfach weitergeben und die anderen kannst du vergessen. Wenn wir die Konflikte anderer lösen, fängt Gott an, unsere Konflikte zu lösen. Versuch einmal, irgendjemand ein Formular auszufüllen, wenn du das kannst. Versuch jemand irgendwie, jemand zu beraten, jemand zu begleiten. Das sind Kleinigkeiten. Jemand an die Hand zu nehmen und sagen, ich gehe jetzt mal durch dieses Dickicht mit dir. Ich begleite dich, fürchte dich nicht. Du hast Angst. Oder, weißt du, lass dich von Gott zeigen, was du tun kannst. Es gibt sehr viele Möglichkeiten. Wenn wir anderen beistehen, steht Gott uns bei. Einfach geh, ich stehe hinter dir. Unterstütz jemand und du wirst merken, plötzlich wirst du auch unterstützt. Du sagst, niemand hört mir zu, niemand versteht mich. Ja, ich frage dich, hörst du jemand zu? Verstehst du jemand? Gibst du jemand deine Zeit? Du sagst ja, niemand kümmert sich um mich. Kümmerst du dich um jemand? Gott in dir. Wenn wir andere trösten, tröstet Gott uns. Weißt du, du kennst bestimmt Leute, die trauern, die jemanden verloren haben oder irgendwie Hilfe brauchen. Tröste die Menschen, ermutige sie. Wenn wir andere begleiten, begleitet Gott uns. Ich sage das ja nur. So ein Spiegel ist nur so gut, wie die Reflexion von diesem Spiegel ist. Wie viel er Spiegel weggibt. Und so wie dunkel die Rückwand von diesem Glas ist und so weiter, das so reflektieren wir. Deshalb, der Spiegel ist nur so gut wir reflektieren. Wie gut reflektierst du Gott in deinem Leben, anderen gegenüber? Andere sehen dich. Und andere sehen dich mit ganz anderen Augen als du dich selbst. Unser Leben reflektiert das, was wir für andere tun, wie wir bei anderen ankommen. Weißt du, du kannst als Stoffel ankommen oder du kannst sehr liebevoll ankommen bei anderen. Weißt du, viele Menschen ecken nur an. Die sind so richtige Borstenviecher. Entschuldigung, aber die so richtig stachelig, böse. Also, stehst du nicht auf, kannst nicht wegrücken. Weißt du, so hart und streng. Die könnten als KZ-Aufseher gehen. Tut mir leid, aber so benehmen sich manche Christen und denken, das ist Ordnung. Ja, die Deutschen haben gedacht, das wäre eine Ordnung. Deshalb haben sie die KZs auch gebaut. Aber wir sollen aufhören, als KZ-Aufseher zu agieren. Wir sollen liebevoll sein. Jesus war sanftmütig und von Herzen demütig. Da war kein KZ-Aufseher. Wir reflektieren, haben wir die Liebe Gottes in uns? Weißt du, die Liebe Gottes drängt uns. Und das, was von Herzen kommt, geht auch zu Herzen. Also, was von deinem Herzen, was liebevoll ist, das erreicht auch die anderen. Was das Harte, das prallt bei anderen ab. Da prallst du auch wieder ab. Und da prallt Gott auch wieder ab. Du sagst, mit diesem Gesindel will ich nichts zu tun haben. Euretwegen wird der Name Gottes gelästert, heißt es in der Bibel einmal. Nur weil die Christen sich so unmöglich benehmen, so radikal, fanatisch. Die sehen in jedem Moslem einen Terroristen gleich. Das sind keine Terroristen, das sind nur ein paar vielleicht. Und die sind sowieso nur manipuliert. Verstehst du, wir müssen nicht da gleich in jedem Moslem Terroristen sehen. Hör doch mit diesem Quatsch auf. Sind Menschen so wie du und ich? So wie, ja, weißt du, da gibt's überall ein paar schwarze Schafe. Und wir müssen mit den Augen Gottes sehen. Weißt du, und wir müssen bereit sein, auch den Judas mal zu tragen. Und Jesus trug den Judas bis zum Schluss und gibt sogar dem, der hat keinem den Kuss gegeben, aber er war der Letzte, wo er sich mit einem Kuss verabschiedete. Unser Leben reflektiert das, was in uns drin ist. Wir sind Abglanz seiner Herrlichkeit, heißt es einmal in der Bibel. Gottes Kraft in uns will uns bewegen, dass wir nicht nur still sitzen. Weißt du, wir sind nicht zum Stillsitzen berufen. Wir sind berufen, Gott zu dienen und zu bewegen, herzugeben. Auch wenn es nur 5 Brötchen und 2 Fische sind. Aber wir sollten Gott etwas zur Verfügung stellen, damit er segnen kann. Guck mal, aus diesen 5 Brötchen sind Tausende satt geworden. Der Junge ist gesegnet worden selber. Der kriegte, ich weiß nicht, was er mit den 12 Körben gemacht hat, die nachher übrig geblieben sind. Und es bleibt immer was übrig, wenn du anfängst, dich herzugeben. Sei nicht so geizig. Geiz ist die Wurzel alles Übels. Weißt du, Gott will sich, seine Kraft will sich durch uns manifestieren. Und weißt du, der Junge hat nur gedacht, also weißt du, das ist für mich zwar gut, meine Mutter hat für mich das Brötchen gemacht, aber ich gebe es dem Herrn Jesus, der hat auch Hunger. Der hat 3 Tage gepredigt schon und ist bestimmt erschöpft. Und er gibt es dem Herrn Jesus, diese 5 Brötchen. Er hat nicht gedacht, dass diese Masse da gespeist wird. Er gibt nur dem Herrn Jesus. Und deshalb ist so wichtig, was gibst du dem Herrn Jesus? Was stellst du ihm zur Verfügung? Und was der Herr Jesus durch in die Hände nimmt, das bricht er und verteilt und da werden viele satt davon. Da werden viele satt. Du entdeckst die Kraft Gottes und ich sage jetzt noch ein paar Geheimtipps weiter. Du entdeckst die Kraft Gottes, wenn du auf dich allein gestellt bist. Weißt du, man kann, jeder ist stark in der Gemeinschaft, in der Kommune, in der Gesellschaft, da in der Masse, da kann jeder stark sein. Aber wenn du allein auf dich gestellt bist, in deiner Mansarde oder wo du auch immer bist, wenn du niemanden mehr hast, wenn dich niemand mehr versteht, und da zeigt sich, ist Gott in dir oder nicht? In der Wüste wächst der Glaube, Leute. In der Wüste wächst der Glaube. In der Wüste wächst deine Kraft. In der Wüste, da ist überhaupt nichts. Das sind nur Steine, Sand und Wind und Sonne. Aber in der Wüste wächst dein Mut. In der Wüste ist Israel, hat das Gesetz bekommen, die Ordnung bekommen. In der Wüste hat Israel die größten Glaubenserfahrungen gemacht. Du machst in der Wüste, wenn du allein auf dich gestellt bist, dann lernst du, das ist unser Gott. Das ist mein Gott. Da habe ich versorgt. In der Wüste kannst du beweisen, was in dir ist, was in dir drinsteckt. Und was in dir auch nicht drinsteckt. Das kommt auch raus. In der Wüste, wenn du mit der Wüste nicht gelernt hast zu leben, du wirst nicht überleben. Und wer in der Wüste leben kann, der kann nachher im Grünland, in der Schweiz oder in Deutschland hier, wo alles grün ist und saftig ist und so weiter, da kann er gut leben. Wer in der Wüste zu leben gelernt hat und dort durchkommt, solange du nicht in der Wüste warst, weißt du, du weißt nicht, was in dir drinsteckt. Die Wüste ist dieser Ort, der Platz, wo Gott sich manifestiert. Alle deine Feinde sitzen in der Wüste, die Räuber. Also Amalek, wir werden demnächst auch eine Predigt über Amalek hören und so weiter. Die sitzen alle in der Wüste. Und Gott führt Israel, 5. Mose 8, Vers 2 und folgende Verse, in die Wüste, damit er versuche sie, damit er sie teste, damit er sich ihnen offenbaren kann, damit sie ein Fest feiern können in der Wüste. Gott führt sein Volk extra ganz bewusst in der Wüste. In diesen extremen, schwierigen Ort, da lernst du, Gott zu vertrauen. Mein Gott, da hast du keinen Pastor da, da hast du keinen Diakon da, da hast du keine Älteste da, da hast du keinen Chor da, da hast du keine Kanzel da, da hast du gar nichts, da stehst du da. Entweder hast du Gott oder hast du ihn nicht. Und in der Wüste entdeckst du die Herrlichkeit Gottes. In der Wüste ist Moses berufen worden. Nach 40 Jahren, so lange braucht manchmal einer, bis er draufkommt, was in ihm drin steckt. Hier in der Wüste, da bist du ganz allein auf Gott angewiesen. Und dann musst du, weißt du, da hast du nur noch Sterne und Gott, nur zwei Dinge. Also entweder guckst du nach oben und orientierst dich an den Sternen oder du hast Gott in dir. Hier in der Wüste hat der Dienst für fast alle Heiligen begonnen, ob es jetzt Jesus war, Johannes der Täufer, David oder Paulus. Jeder hat in der Wüste angefangen. Ich hab's vom Herrn empfangen. In der Wüste Arabiens, dort hat er das bekommen. Jesaja 40, in der Wüste bereitet dem Herrn den Weg. In der Wüste kommt Gott uns entgegen. Ganz massiv, da erlebst du die Allmacht Gottes. Weißt du, da wurde Israel 40 Jahre versorgt mit Manna und Wasser und sonst noch was. In der Wüste wurde sie beschützt. In der Wüste hat Israel die Wolkensäule gehabt. Die totale Klimaanlage. So eine Klimaanlage kann niemand bauen. Nachts Wärme und tags Feucht. Also Wolken und Feuersäule. Gott hat Israel versorgt mit allem, was es brauchte. Aber das lernst du nur in der Wüste. In der Schwierigkeit, in Spannungen. Jetzt musst du nicht in die Wüste Gobi gehen oder sonst noch wo. Nein, die Wüste ist da, wo du lebst. Berliner Wüste ist auch schlimm genug. Da, wo du bist, alles zugepflastert. Aber du lernst hier, allein auf Gott zu schauen. Niemand da ist da, der Herr ist da. Und Jesus sagt, siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Und er sagt, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel, auf Erden und unter der Erde. Fürchtet euch nicht. Hier in der Wüste merkst du, was du an Gott hast. In der Wüste merkst du, wie wertvoll Gott ist. Da betest, rufe mich an in der Not und ich will dich erretten. Hier merkst du, ob Gott wirklich ist oder nicht. Ob er reell ist oder nicht. Weißt du, so zu Hause auf der Couch, vom Fernseher, Füße hoch, da kann jeder fromm reden und darf schöne fromme Filme sich angucken. Aber in der Wüste, weißt du, da kannst Bibel-TV gucken. Das geht nicht mehr. Aber in der Wüste, wo du ausgesetzt wirst den wilden Tieren, und Jesus ist den wilden Tieren ausgesetzt gewesen, in der Wüste lernst du den Weg des Herrn plötzlich kennen, wie Gott einen führt. Plötzlich spürst du, Gott kommt mir entgegen. Ich denke nur an Hagar mit ihrem Ismael. In der Wüste, jetzt will ich sterben, Junge, geh weiter weg, ich will nicht mit ansehen, wie du verdurstest. Und sie schreit und ruft und betet, aber habe ich nicht den Willen Gottes getan, war ich Gott nicht gehorsam. In der Wüste merkst du, ob Gott zu dir steht oder nicht und wie Gott dich behandelt. Und in der Wüste plötzlich sagt, Hagar, steh auf, geh nach Hause. Oder Hagar, guck mal, du liegst ja auf dem Wasser. Hier ist ein Brunnen, buddel ein bisschen. Und du und dein Sohn Ismael sollen trinken. Und dein Sohn Ismael wird ein mächtiger Mann werden, ein Gesegneter. Er ist ja Abrahams Same. Ja, wirklich. In der Wüste bekommst du Verheißungen, Offenbarungen. Natürlich sind schwere Zeiten, Wüstenzeiten, wünsche ich niemand. Aber die kommen automatisch. So wie ich jetzt am Mittwoch demnächst predigen werde. Leid, am Leid kommt niemand vorbei. Kannst noch so fromm sein, kannst noch so viel beten und singen und musizieren und Predigten hören. Am Leid kommst du nicht vorbei. Gott, so ist wie Gott die Seinen lehrt und führt. Nicht der Teufel hat Jesus in die Wüste geführt, sondern der Heilige Geist. Der Heilige Geist führte ihn in der Wüste, damit er versucht werde, ob er seine Bibel kennt, ob er Ahnung von der Bibel hat, ob er Gott richtig verstanden hat, ob er im Willen Gottes ist. Der Heilige Geist, lies mal, kommt nach der Taufe, kommt aus dem Wasser raus, erfüllt vom Heiligen Geist, wird in die Wüste geführt. Dich muss niemand in die Wüste bringen. Das führt schon der liebe Gott. Mach dir keine Sorge darum. Komme ich jetzt in die Wüste oder nicht? Weißt du, Gott weiß, wann er dich in die Wüste schicken kann und darf. Und hier merkst du, Gott in dir, das wahre Sein, das wirkliche Leben. Dein Körper, dein Leben, dein Äußeres, alles, was du hast und bist und so weiter, das gibt Gott ein Zuhause. Das ist, wo Gott sich offenbart, in dir. Gott offenbart sich in dem, was du alles besitzt, nicht nur, was du bist, sondern der Herr segnet dich und dein Haus. Und das ist, was Gott segnet. Gott offenbart sich nicht nur bei dir, Gott offenbart sich in deiner Familie, denn deine Familie ist ein Teil von dir. Gott offenbart sich in deinem Arbeitsplatz, denn dein Arbeitsplatz ist ein Teil von dir, auf deinem Acker, in deiner Stadt, in deinem Geschäft, in deinem Beruf. Hier offenbart sich Gott nicht nur in meinem Körper. Weißt du, Gott ist nicht nur für den Körper da, Gott ist nicht nur für die Kirche da, Gott ist für deinen ganzen Lebensbereich. Gott in uns. Wenn ich sage Gott in uns, dann meine ich mehr als nur mich selbst. Das ist mehr. Das ist mein ganzes Umfeld. Und was dir vor die Hand kommt, tu's. Ich bin mit dir. Und ich werde es gelingen lassen, sagt der Herr. Gott macht Persönlichkeiten. Gott macht Persönlichkeiten. Gottlose Menschen haben grundsätzlich für mich, tut mir leid, Gott möge mir vergeben, wenn ich da Unrecht habe, aber gottlose Menschen haben grundsätzlich Persönlichkeitsstörungen. Warum? Weil ihnen fehlt Gott. Gott ist, was Persönlichkeit ausmacht. Was einem Identität gibt, was einem Image gibt und so weiter. Weißt du, Menschen, die keinen Gott haben, die haben vielleicht Fähigkeiten, aber diese Fähigkeiten können sie nie so anbringen. Sie können ihre Ideale nicht verwirklichen, und zwar auf Ewigkeit gesehen hin. Ohne Gott reift ihre Persönlichkeit gar nicht. Aber mit Gott fängt deine Persönlichkeit zu reifen, Stück für Stück. Und du bist auf die Ewigkeit angelegt. Du wartest und du erreichst dann das Ebenbild Gottes, dieses Ideal. Gott arbeitet systematisch an deinem Leben. Gott in dir. Weißt du, du plötzlich merkst, wie Gott da abklopft und da was einbaut und da was fügt und da etwas hineinbringt. Und du merkst plötzlich, das bin ich nicht ich, sondern das ist der Herr. Der Herr hat das getan. Der Herr hat es gegeben und der Herr hat es genommen. Das merkst du plötzlich, wie Gott an dir bastelt und wie er dein Leben formt. In Kolosser Kapitel 1 von Vers 24 schreibt der Apostel Paulus, er sagt, nun freue ich mich in den Leiden, die ich für euch leide und so weiter. Dann erzählt er als Diener Gottes, was er so alles durchmachen muss. Gott hat mir das Amt gegeben. Das Amt ist von Gott. Aber das Amt wurde sehr angefochten und sehr angegriffen, wenn du den Kolosserbrief hier studierst. Und da heißt es weiter, dafür mühe ich mich auch ab und ringe in der Kraft dessen, der mich kräftig macht. Ich ringe in der Kraft dessen, der mich kräftig macht. Vers 29. Dafür mühe ich mich auch ab und da ringe ich in der Kraft, die mich mächtig macht. und kräftig macht. Weißt du, die Kraft in mir macht mich fähig, Dinge zu tun, die Gott will. Nicht ich. Weißt du, ich würde vielleicht diese Sachen nicht tun, aber Gott will. Und ich spüre, das ist richtig. Wir wissen ja den Paulus einmal in Römer 7, dann sagt er, das Gute, das ich tun will, tue ich nicht, und das Schlechte, das ich nicht tun will, tue ich's. Also du siehst, da ist eine Spannung in seinem Leben. Aber dann ist jemand in Christo oder Christus in ihm, ist nichts mehr Verdammliches, der in mir kräftig wirkt. Wir singen da ein Lied, wenn der Geist in mir wirkt, dann tanze ich wie David, dann singe ich wie David, dann spiele ich wie David und so weiter, wenn der Geist in mir wirkt. Weißt du, du kannst von dir aus gar nichts tun. Erst wenn der Geist Gottes aktiv wird, erst wenn Gott in uns aktiv wird, plötzlich kannst du dann prophezeien, plötzlich kannst du dann predigen, plötzlich kannst du dann Dinge tun, die unmöglich sind. Du wirst von innen kräftig gemacht, der mich kräftig macht, von innen her. Gott kräftigt uns immer von innen, und zwar mächtig, gewaltig und stark. Plötzlich stehst du da, alle fallen ab und du stehst, denn du bist unter dem Schirm des Höchsten. Er richtet uns auf, stellt uns wieder auf dem festen Boden, wir bringen uns wieder auf die Beine. Das ist, was Gott macht, die Kraft in uns. Plötzlich stehst du, nimmst dein Bett und gehst nach Hause. Er wirkt in unser Lebenszentral, im Zentrum, da das, was unser Leben wirklich ausmacht. Plötzlich kannst du dich entscheiden. Viele Leute können sich nicht entscheiden. Die haben den Mumm nicht dazu, die haben nicht den Mut, Nein zu sagen, sind so Feiglinge. Und Feiglinge werden das Reich Gottes nicht sehen, steht ja in der Bibel. Aber weißt du, aber wenn Gott in dir ist, kannst du sagen, nein, danke, wollen wir nicht, mach mal nicht, geh mal nicht. Weißt du, das ist was Gewaltiges. Du kannst stehen, kannst den Versuchungen Nein sagen. Mach ich nicht, danke. Nimm das nicht. Ich nehme das nicht an. Aber wenn du niemand in dir hast, wenn du allein auf dich gestellt bist, dann versagst du, da fällst du durch. Weißt du, er wirkt in deiner Zentrale, in deinem Denken, in deinem Umdenken. Er schenkt dir die Gedanken, nein, das tue ich nicht. Und dann kannst du einfach sagen, bin nicht gewillt. Dann stärkt er deinen Willen, die Motivation kommt von ihm, Gott in uns. Er wirkt in deinem Gefühlsleben. Er wirkt in deinem Charakter. Er wirkt in deinem Unterbewusstsein. Dass ich hier gerade stehe, ist zwar bewusst, ich könnte mich auch fallen lassen. Aber dass ich gerade stehe, diese Balance habe und so weiter, das ist von meinem Unterbewusstsein. Irgendwo in meinem Hinterhirn ist da ein Instrument, das mich ausbalanciert. Und alles, was wir tun, eigentlich was wir als Menschen, wir tun unterbewusst. Ich atme unterbewusst. Und so weiter. Ich reagiere unterbewusst. Ich denke gar nicht, wenn ich gehe, linker Fuß, rechter Fuß. Ich mache das unterbewusst. Und unser ganzes Leben wird von Unterbewusstsein gesteuert. Und Menschen, die Gott in sich haben, die haben Immunstärke, die haben Widerstandskraft, die sind belastbar. Ihr Unterbewusstsein wird vom Heiligen Geist neu motiviert, neu eingestellt. Und das, was sie nicht wissen, das wird ergänzt. Und er wird unseren Mangel ausfüllen mit seinem Reichtum. Jemand sagt ja, Bruder Matthäus, du hast für alles eine Bibelstelle. Stimmt. Habe ich auch, weil ich die Bibel kenne und die Bibel liebe. Und das Wort Gottes motiviert mich. Er bestimmt meine Zuneigung und meine Abneigung. Weißt du, du fragst dich, warum mag ich das und warum mag ich das nicht? Das bestimmt Gott in dir. Das hat er in dir hineingelegt. Weißt du, er entgiftet deine Seele. Und er schenkt dir diese innere Ausgewogenheit. Viele Menschen sind innerlich gar nicht ausgewogen. Die sind heute so und morgen so. Heute, Halleluja! Und morgen schmeißen sie wieder alles hin und laufen weg. Ausgewogenheit, Kontinuierlichkeit. Er ist, der in mir kräftig wirkt, der mir Durchhaltevermögen gibt, so lange, bis das Eis gebrochen ist. Der mir Ruhe gibt und Gelassenheit und Frieden. Er ist es. Er gibt das Wollen und auch das Vollbringen, Geschwister. Er ist, der mich inspiriert. Er ist, der meiner Lampe das Öl gibt und dass ich brennt und dass ich leuchtet. Er ist, der mein inneres Gefäß füllt, damit ich nicht leer stehe. Deshalb ist es so wichtig, Gott in uns zu haben. In Jesaja 62, Vers 1 und folgende Verse, da heißt es, oder dann passiert das, was dort steht, um Sions Willen will ich nicht schweigen und um Jerusalems Willen will ich nicht ruhen, bis seine Gerechtigkeit hervorbricht wie Helligkeit und ihr Heil wie eine Lampe brennt. Ich werde nicht ruhen und du sollst nicht vorher ruhen und du sollst dich nicht zufrieden geben, bis das alles durchbricht, die Helligkeit und Herrlichkeit des Herrn. Und dann heißt es weiter, und ihr Heiden sollen deine Gerechtigkeit sehen, die Menschen in deiner Umgebung, die Ungläubigen sollen sehen, dass du total anders bist. Gerechtigkeit, weißt du, du stimmst mit Gott überein. Nicht Selbstgerechtigkeit, sondern Gerechtigkeit, die von Gott kommt. Dann hat dein Leben Ausstrahlung, die Helligkeit, du leuchtest. Weißt du, es ist so wichtig, Gott in uns, dann das Licht ist da von Gott, das ewige Licht. Da musst du nicht etwas machen und versuchen, krampfhaft irgendwie dich am Leben zu halten. Gott sagt, das glimmende Licht will ich nicht auslöschen und das geknickte Rohr will ich nicht abbrechen. Er ist es, der dich wiederherstellt und du hast eine Ausstrahlung, weil in dir etwas Gewaltiges passiert ist und Gewaltiges ständig da ist. Da ist der Motor da. Du arbeitest, du gehst, du funktionierst, du kämpfst. Weißt du, da ist etwas, der dich kräftig schürt und kräftig in dir wirkt. Er ist es. Er ist es, der dich motiviert. Weißt du, da gehst du durch Kleinasien, wie Paulus einmal, und das geht nicht, da läuft nichts und da läuft nichts und da funktioniert nichts und da hast du Schwierigkeiten. Und vielleicht bist du so ein Mensch, der überall Schwierigkeiten hat und überall aneckt und nirgendwo mehr weiterkommt. Und dann plötzlich nachts schläft er und Gott arbeitet nachts, der in mir kräftig wirkt. Geschwister, Gott arbeitet nachts. Da, wo die Teufel aktiv sind, um die Mitternachtsstunde. Und in der Morgendämmerung. Gott arbeitet nachts. Und dann, wenn du schläfst, gibt dir einen Traum, gibt dir ein Gesicht, gibt dir eine Vision. Da stehst du auf und sagst, Halleluja, morgen. Dies ist der Tag, den der Herr gemacht hat. Und dann beginnt der neue Kampf. Du bist motiviert. Nachts erlebst du die Gegenwart Gottes. Nachts erlebst du Bibelstunde. Nachts erlebst du Offenbarungen. Wo du sagst, ja, ich tue doch nichts. Und genau das ist es. Wenn du nichts tust, tut Gott alles. Wenn du nichts tust, wenn du zu nichts mehr fähig bist, ist Gott fähig in dir, offenbart er sich in dir, in der Kraft Gottes, der in mir kräftig wirkt. Und dann sieht er diesen Ruf, diesen Mann, komm rüber und hilf uns, der Mann aus Mazedonien. Nachts. Gott schenkt uns Sieg nachts. Nachts, wo du Schmerzen hast und auf den Morgen wartest, bis der Tag wieder wird, bis die Pfleger kommen oder was sonst auch. Weißt du, nachts. Und ich denke nur an die Stunde danach hier, auch wieder nachts um Mitternacht, fangen die Brüder an, in Philippi im Gefängnis zu singen. Sie sprachen ein Lobgesang und dann wackeln die Wände und die Fesseln fallen ab. Nachts fallen deine Fesseln ab, wenn du Gott lobst und preist. Weißt du, tagsüber, da ist so viel los, so viel Lärm, so viel Rimmidimmi. Aber nachts ist alles still, kein Auto, kein Flugzeug. Nachts schlafen alle, alles schläft einsam, wacht. Nur das traute, hochheilige Paar. Nachts redet Gott zu dir. Nachts erscheinen Engel den Hirten. Nachts. Gott will kräftig in dir wirken, wenn du schläfst. Und ich sage euch, Geschwister, wir sollten die Nacht gebrauchen zum Regenerieren. Und Gott will uns nachts regenerieren, wiederherstellen, damit wir tagsüber unsere Arbeit tun können. Und wir werden wiederhergestellt von innen her. Nachts, wenn du schläfst, kriegst du neue Kraft. Dein Körper wieder erholt sich, dein Geist erholt sich, deine Seele erholt sich. Da werden die Sachen abgelegt, geordnet. Abends, wenn du einschläfst und sagst, gute Nacht, lieber Heiland. Und dann fängt der Heiland erst zu arbeiten, wenn du gute Nacht gesagt hast. Und dann fängt er an, die Dinge zu ordnen. Und wir brauchen Heilung. Und unsere Heilung, und mir ist oft immer wieder passiert in Gesprächen und in der Seelsorge, leg dich hin ins Bett und schlafe mal. Schlaf mal eine Nacht darüber. Schlafe mal. Und du wirst erleben, in der Nacht wirst du geheilt. In der Nacht wirst du befreit. In der Nacht passiert ein Wunder bei dir. Und dann stehst du auf und das ist alles vorbei. Deine Sorgen sind verflogen, deine Ängste sind verflogen und du denkst so, was war denn gestern alles los? Und du merkst, Gott hat heute Nacht gearbeitet. Gott hat heute Nacht, der Engel des Herrn ist heute Nacht durch mein Leben hindurchgegangen. Gott in uns, er hat in meinem Leben aufgeräumt. Wie oft? Ich habe mal eine Sache gehabt vor Jahren, als wir noch die Kirche hatten. Und ich habe mir überlegt, wie kann ich das alles bezahlen? Wie soll ich das alles bezahlen? Und da kam, habe ich ein Problem gehabt. Und dann habe ich von einer Seite auf die andere gewälzt, konnte nicht schlafen. Und bis ich gesagt habe, Heiland, ich übergebe es dir, die Sache. Ich weiß nicht, wie es weitergeht. Gute Nacht, Herr Jesus. Und dann habe ich hingedreht zur Wand und schlief ein. Und am nächsten Tag oder zwei Tage später ist das Geld, was ich gebraucht habe, auf dem Konto gewesen. Wenn du Gott die Sache übergibst und schläfst, arbeitet Gott für dich. Du solltest nur Gott eine Chance geben. Aber Gott tut nichts, wenn du ihm nichts abgibst und nichts hergibst. Auch da musst du lernen, Gott die Sachen abzugeben. Gott in uns. Diese Kraft wirkt kräftig in mir, sagt Paulus. Kräftig. Halleluja. Diese Kraft befähigt, ihn alles zu machen, über alles zu stehen, alles hinzunehmen. Diese Kraft bringt ihn wieder nach oben. Diese Kraft ist egal, wie tief er gefallen ist oder was alles auch passiert worden ist, dort passiert ist, wie schwierig die Situation auch war. Plötzlich kommt er wieder hoch, schüttelt den Staub ab und geht weiter. Die Kraft, die in mir kräftig wirkt, die gibt unserem Leben neuen Auftrieb. Geschwister, wir müssen lernen, diese innere Kraft Gottes in uns freizusetzen. Wie bei einem Heißluftballon. Weißt du, da brennt das Feuer. Und plötzlich steigt dieser Heißluftballon höher und höher und höher. Du hebst ab und keiner kann dich halten. Aber da muss dieses Feuer Gottes sein, dieses Feuer. Luftballon, dieser Heißluftballon, das ist nur ein bisschen Stoff, weiter nichts. Das kannst du alles vergessen. Aber das Feuer des Heiligen Geistes, die Kraft Gottes, die ist es, die dich nach oben bringt. Und das Leben Jesu war so ein Heißluftballon. Und er fuhr auf, egal was die Sadduzäer oder was die Pharisäer und was die Schriftgelehrten sagen. Gott arbeitet kräftig in mir. Paulus war auch so ein Typ, so ein Heißluftballon, der aufgefahren ist. Gott selbst baut unseren Glauben auf. Weißt du, ich predige. Der Glaube kommt durch die Predigt. Aber Gott ist es, der das alles bewirkt. Er schenkt das Wollen und schenkt auch das Vollbringen. Du sagst, aha, so ist es. Befreiung passiert durch Gottes Wirken. Weißt du, die Fesseln fallen plötzlich ab, wenn Gott anfängt zu wirken. Und deshalb bitte Gott, dass er anfängt, in dir zu arbeiten. Und hör auf, selber herumzudoktern. Du bringst es nicht, du bist kein Doktor. Du musst den Heilern arbeiten lassen. Den Doktor Jesus, den musst du ranlassen an deine Geschichte. Und dann verfliegen die Zweifel. Und dann kommt die Erlösung. Herr, warum konnten wir ihn nicht austreiben? Weißt du, warum bin ich nicht fertig geworden? Gott erlaubt es, dass du mit vielen Sachen nicht fertig wirst. Und verzweifelst und dich lächerlich machst. Damit du Jesus die Sache anvertraust. Und Jesus will seine Hand anlegen. Und nur eine Berührung von ihm, und die Sache passiert. Das Wort Gottes wirkt wie ein Hammer. Und wie ein zweischneidiges Schwert. Lass Gott ran. Lass Gott in deinem Leben wirken. Und lad ihn ein, komm in mein Leben. Da ist eine Geschichte von der Gemeinde Jesu, sogar eine urchristliche Gemeinde. Da sagt Jesus, siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Bei den meisten Christen ist Jesus vor der Tür. Weißt du, sie sind religiös. Oh, sie singen, Glorie, Glorie, Halleluja. Aber Jesus ist draußen vor der Tür. Siehe, ich klopfe. Und wer die Tür auftut und mich reinlässt, zu dem wollen wir, Vater, Sohn und Heiliger Geist, kommen und das Abendmahl mit ihm halten. Du musst Gott reinlassen in deinem Leben und nicht nur religiös sein. Weißt du, ein bisschen Bibel lesen, ein bisschen beten, ein bisschen Kirche gehen oder Gemeinde gehen. Das reicht nicht aus. Gott will in unser Leben. Siehe, ich stehe vor der Türe. Und das ist an Christen gerichtet. Das sind an urchristliche Leute gerichtet worden, dieses Wort. Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Erlösung ist zuerst einmal unsere innere Angelegenheit. Also die Menschen, und Gott hat es so auch eingerichtet, wir können die Tür nur von innen öffnen. Und nur ich kann die Tür aufmachen und Jesus reinlassen. Komm, Herr Jesus, in mein Leben hinein. Ich muss die Tür aufmachen. Ich muss ihn bitten, komm rein in mein Leben. Der Herr Jesus drängt sich nicht ein, er klopft nur sanft. Aber reinlassen ist dein Geschäft. Und das ist, was Gott von dir erwartet. Lass ihn rein. Sag, guck mal, Heiland, ich habe schon alles probiert. Ich war beim Psychologen, ich war beim Doktor, ich war beim Therapeuten, ich war beim Seelsorger, ich war beim Rechtsanwalt, ich war beim Richter, ich war schon überall und die Sache hat nicht geklappt. Komm du rein. Hast du schon mit Jesus probiert? Probier's mal mit ihm. Erlösung kommt erst, wenn du von innen her die Tür aufmachst und Gott eine Chance gibst in deinem Leben. Es ist seine Angelegenheit. Heiligung ist seine Angelegenheit, Heilung ist seine Angelegenheit, Befreiung ist seine Angelegenheit, Friede, Freude und so weiter ist seine Angelegenheit. Er bringt alles mit. Es ist seine Angelegenheit, aber du musst die Tür aufmachen. Siehe, ich stehe vor der Tür. Unsere Vollendung ist seine Angelegenheit. Du musst nur dich zur Verfügung stellen, Heiland. Das ist mein Leben, mach aus meinem Leben was, gebrauche mich. In der Bibel heißt es einmal, der inwendige Mensch wird von Tag zu Tag erneuert. Der inwendige Mensch. Und wenn der inwendige Mensch renoviert und wiederhergestellt ist, dann wird es auch äußerlich Stück für Stück wiederhergestellt. Und du merkst plötzlich bei Menschen, die innerlich wiederhergestellt sind, bei denen stimmt es auch draußen. Im Alltag, im Leben, in der Umgebung, wo sie sind. Der inwendige Mensch wird von Tag zu Tag erneuert. Das ist die Tragödie bei den meisten Christen, dass sie innen drin nicht erneuert werden. Die versuchen von außen her, was schön zu machen. Aber die sind so, wie die Deutschen auch eben sind. Die bauen da starkes Auto von innen, also von außen mächtig, groß und stark. Die Franzosen sind da ganz anders. Mir gefallen die Franzosen eigentlich. Die bauen von innen nach außen das Auto. Innen soll komfortabel sein. Innen soll schön sein. Innen soll praktisch sein. Innen soll handlich sein. Du solltest zuerst mal innen drin dein Leben in Ordnung bringen. Und dann erst draußen aufs Missionsfeld gehen oder wo auch immer. Erneuerung passiert immer in uns. Der Heilige Geist verändert zuerst unser Unterbewusstsein. Und wenn unser Unterbewusstsein verändert wurde, dann wird auch unser Bewusstsein verändert. Dann wird unsere Sprache verändert. Dann werden unsere Gefühle verändert. Der Heilige Geist verändert uns. 10% erfassen wir mit unserem Bewusstsein. Der Rest ist Unterbewusstsein. Verstehst du? Nur 10% ist das, was bewusst ist. Bei manchen nicht einmal so viel. Aber lass uns mal, 10%. Und 90%, für die haben wir keine Erklärung, wieso und weshalb. Und so weiter, und haben keine Antwort. Aber gerade diese 90% bestimmen unser Leben. Gerade diese 90%. Verstehst du, was Paulus sagt? Wir werden erneuert. Inwendig, von Tag zu Tag erneuert. Hier innen drin, was du nicht verstehst, Gott arbeitet an Dingen, die du überhaupt nicht verstehst, wo du gar nicht durchblickst und sagst, ja, warum macht er mit dem? Ich habe ganz was anderes vor. Nein, er will, weißt du, ins Detail gehen. Viele Menschen leben ein unterdrücktes Leben. Das ist gar nicht ihr Leben, was sie leben. So, dass sie denken, sie kopieren jetzt irgendjemand und sie denken, das würde Gott gefallen, Gott hätte Freude daran. Aber das unterdrückte Leben, das sind nicht sie. Weißt, und wenn Gott in dein Leben hinauskommt, dann schmeißt du zuerst mal die ganzen Foltergeister, Quälgeister, die ganzen Kontrollgeister raus aus deinem Leben, die dich kontrollieren wollen, die dich tyrannisieren. Die ganzen Tyrannen, die werden zuerst mal rausgeschmissen. Du wirst zuerst erlöst, nicht nur von deinen Sünden, Bruder, Schwester. Du wirst auch erlöst von deinen Diktatoren. Wir sind in einer Diktatur. Weißt du, kann die Tante Emma sein und die schon verstorben ist, aber so die Großmutter, die dich kontrollieren, deine Vergangenheit, da wird zuerst mal aufgearbeitet. Nicht nur die Sünde. Weißt du, die Sünde ist in 5 Sekunden vergeben. Aber diese Aufräumarbeit, weißt du, du bist eingeschüchtert. Du hast Angst, deine Meinung zu sagen, gegen den Strom zu schwimmen. Gott arbeitet zuerst in dir, dass du Kraft hast, auf deine Beine zu stehen, selbst was zu tun. Selbst hinzugehen. Weißt du, du redest, was andere dir vorgeredet haben oder vorgebetet haben. Du musst anfangen zu reden, das, was der Geist gibt, auszusprechen. Und das gibt er dir und das sprichst du aus. Der Geist gibt auszusprechen. Viele plappern nur jemand was nach. Was die Massenmedien sagen oder so weiter, die orientieren sich an dem. Nein, du sollst dich an Gott in dir orientieren. Was sagt die innere Stimme zu mir? Was sagt der allmächtige Gott? Was sagt der Heilige Geist zu mir? Was sagt meine innere Erleuchtung? Was habe ich von Gott erkannt? Ich habe es vom Herrn empfangen, sagt Paulus. Und du musst also viel mehr von der Innenseite dein Leben regieren lassen und kontrollieren lassen. Gott muss zuerst mal kräftig in dir wirken, mal dich ganz schön durchschütteln manchmal. Und dich ganz gut verarzten, die ganzen Verletzungen, die du erlebt hast. Weißt du, du kannst nicht voller Narben, offenen, nässenden Narben durch die Gegend laufen. Du brauchst innere Heilung, Bruder, Schwester. Du brauchst innere Heilung. Und dann erst kannst du weitergehen. Dann kannst du erst ein Segen für andere sein. Aber solange du verletzt bist, Gott kann dich nicht segnen. Deshalb steht im Alten Testament ein Priester, also ein levitischer Priester, darf keine Frau heiraten, die verstoßen worden ist. Also das heißt, eine Frau, die abgelehnt wurde, die niemand mag, die also verstoßen wurde. Ihr wisst ja, was verstoßen ist. Warum? Diese verletzte Frau gibt die Verletzung weiter und der Priester gibt es dann der Gemeinde weiter. Deshalb, ein Priester sollte nicht eine Verstoßene heiraten. Warum? Du kannst erst richtig dienen, wenn du heil geworden bist. Und Gott will uns heilen. Er will uns heilen, aber wir brauchen Zeit. Heilung braucht Zeit. Reha braucht Zeit. Therapie braucht Zeit. Also es braucht seine Zeit. Reife braucht seine Zeit. Kraft Gottes muss mächtig in uns wirken. Paulus war in der Wüste Arabiens mehrere Jahre. Und dann hat er mit sich selbst gehadert, mit sich selbst gerungen. Und das ist, wie Gott mit uns arbeitet. Wir müssen zuerst mal mit uns selber klarkommen. Selber reinen Tisch machen. In unserer Umgebung. Viele haben sich eingebunkert, sich innerlich abgekapselt, eingemauert, verstehen nicht einmal sich selbst. Das sind viele Menschen. Verzweifeln an sich selbst. Du musst erst mal mit dir selber klarkommen. Und dann erst gehst du von Klarheit zu Klarheit. In Jesaja 43, Vers 24 sagt der Herr, mir hast du Arbeit gemacht mit deinen Sünden. Und hast mir Mühe gemacht mit deinen Missetaten. Also du hast mir Arbeit gemacht mit deinen Sünden. Gott arbeitet in uns die Sünden auf, die Sünden unserer Vorfahren. Nicht für alles bist du schuld und verantwortlich, möchte ich auch da gerecht sein. Vieles ist dir in der Wiege mitgegeben als Hypothek, dass du langsam aber sicher abträgst und merkst gar nicht und sagst, warum bin ich so verschuldet? Du hast eine Hypothek von deinen Ahnen, Vorfahren. Du hast mir Arbeit gemacht mit deinen Sünden und Missetaten und mir so viel Mühe gemacht. Du siehst also Gott in uns, er arbeitet an uns. Ganz konkret, du hast mir Mühe gemacht, dir alles zu vergeben, bei dir aufzuräumen, dich zu heilen, dich zu pflegen, dich zu trösten. Du hast mir Mühe gemacht und Arbeit. Weißt du, du kamst immer wieder zerbrochen und du kamst immer wieder entmutigt zurück. Und es ist immer wieder eine Niederlage. Es ist kein Verbrechen, Niederlage zu haben und zu versagen. Es ist etwas Schlimmes, dort liegen zu bleiben. Du hast mir Arbeit gemacht, dich wieder immer wieder aufzurichten. Und ich sag dir, sei mutig und sei kühn. Auch wenn du 7-mal am Tag fällst, steh auf und mach weiter. Der Gerechte fällt 7-mal des Tages, steht in meiner Bibel. Überleg einmal, wie oft du das in einem Jahr tun darfst. 7-mal. 7-mal am Tag und er steht wieder auf. Aber der Gottlose, der bleibt in seinem Unglück, der steht nicht auf, weil ihm niemand aufhilft. Aber das ist unser Vorteil als Kinder Gottes. Uns hilft der Herr auf, bringt uns wieder auf die Beine. Gott hat noch viel zu tun mit uns. Du hast mir Arbeit gemacht mit deinen Sünden und deinen Missetaten. Hat noch eine ganze Menge noch zu tun. Weißt du, es sind noch innere Gegensätze zu überwinden, wo ich gar nicht noch einverstanden bin mit dem lieben Gott. Weißt du, wir sind Kinder Gottes, aber wir sind oft auf Kriegsfuß mit ihm. Ja, Herr, ich will, aber vielleicht erlaube mir noch, dass ich meinen Vater beerdige, meine Mutter beerdige und mal das beerdige und das abhake oder das Grundstück noch begucke und die Ochsen mir begucke. Weißt du, wir möchten auch so viel Freiheit uns rausholen und der Herr sagt, wer nicht absagt allem, was er hat, kann nicht mein Jünger sein. Viele haben den Zugang zu sich selbst verloren. Sie können mit sich selbst keinen inneren Dialog mehr führen. Sie können sich selbst nicht mehr unterhalten, richtig? Weißt du, zuerst mal diese zwei Seelen habe ich in meiner Brust. Wahre Gesundheit ist die innere Gesundheit. Wahre Friede ist der innere Friede. Wahre Freude ist die innere Freude. Vielleicht hast du äußerlich da nichts zu lachen, aber innen drin kannst du freuen und dich gelassen sein und glücklich sein. Aber auch die inneren Feinde sind die größten Feinde deines Lebens. Wenn du die inneren Feinde besiegt hast, hast du alles besiegt, du hast mir Arbeit gemacht. Sich selbst zu beherrschen, das ist Macht und Autorität. Nicht nur da über andere da kontrollieren und die Arbeit delegieren, nein, sich selbst zu beherrschen, sich selbst in Grenzen zu halten. Gandhi hat einmal gesagt, die einzigen wirklichen Teufel in dieser Welt sind jene, die in unserem Herzen herumlaufen. Hier muss die Schlacht geschlagen werden. Die wirklichen Teufel, die in dieser Welt herumlaufen, sind die Teufel, die in meinem Herzen rumspringen. Aus dem Herzen kommt das. Obwohl Gandhi kein Christ war. Aber vielleicht dem Christentum näher, als mancher denkt. Wir müssen also alle erschlagen und verjagen, die Teufel, die noch in uns rumspringen. So plötzlich sich erheben und Zunge rausstrecken, Hörner rausstrecken und uns widersprechen. Viele Menschen belügen sich selbst, machen sich was vor, spielen sich selbst was vor. Die inneren Konflikte schwächen uns, die inneren Konflikte. Weißt du, nicht was draußen passiert, ist ausschlaggebend, das vergiss es. Die inneren Konflikte, diese innere Zerrissenheit, Gott in uns. Weißt du, wenn Gott in dir ist, bist du ausgeglichen. Ausgeglichen. Das Leben kommt erst, wenn du im Einklang mit Gott bist. Im Gleichschritt mit Gott bist. Mit Gottes Wort einverstanden bist. Dein Wille geschehe. Und dann kommt erst der Engel und stärkt dich. Erst wenn du mit dir und mit Gott eins geworden bist. Wenn zwei eins werden. Und das ist Gott und du zuerst mal. Gott und du, und dann nachher vielleicht die anderen noch dazu. Aber zuerst mal, wo zwei oder drei eins werden. Diese innere Einheit ist so wichtig, um vorwärts zu kommen. Viele haben sich innerlich aufgegeben. Weißt du, das kann ich nicht mehr, das schaffe ich nicht mehr, ausgebrannt. Und für solche Menschen predige ich auch immer wieder und versuche etwas rüberzubringen. Weißt du, derselbe Geist, der Jesus lebendig machte, will auch dich lebendig machen und mich lebendig machen und macht mich jeden Tag neu lebendig. Und ich werde jeden Tag erneuert. Der Mensch ist ein geistiges Wesen. Weißt du, und erst wenn deine innere Dunkelheit erleuchtet wird, kommt Licht in deinem Leben. Plötzlich siehst du das Leben, was das Leben wirklich ist, das, was der Sinn des Lebens ist. Plötzlich verstehst du, was Gott zu sagen hat, wenn du erleuchtet worden bist. Leben kommt, wenn wir innen drin zu leben beginnen, zu atmen beginnen. Das Leben kommt erst, wenn du den inneren Hunger hast, mehr von Gott, mehr vom Geist Gottes, mehr von dir, Jesus, Gott in uns. Gott arbeitet in uns. Weißt du, das ist ein Kampf, wie wir manchmal so mit Gott. Gott will sich uns gefügig machen. Er möchte sich uns offenbaren. Er möchte uns dienen. Aber da ist noch die andere Seite und die versucht es Gott zu verdrängen. Aber Gott möchte den ersten Platz in unserem Leben haben. Und das sind zwei Stühle. Weißt du, zwei Stühle. Und Gott kämpft um den ersten Platz in deinem Leben. Gott möchte dein Leben übernehmen. Wir haben ja diese feindliche Übernahme in der Welt, draußen im Geschäftsleben. Gott möchte 51% von deinem Leben haben. Von deinem Geschäft. Von deinem Gefühl. Von deinem Willen. Von deiner Kraft. Wenn du Gott übergibst, 51%, du wirst als Geschäftsführer eingesetzt. Du kannst nachher das Geschäft führen, aber Gott will die Mehrheit in deinem Leben haben. 51%. Wie steht es einmal in der Bibel? Jesus sagt, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, dann wird euch solches alles zufallen. Und dann sagt er, das Reich Gottes ist inwendig in euch. Ist nicht in äußeren Gebärden, Glanz und Gloria, nein, es ist inwendig in euch. Der innere Zustand ist so wichtig. Wie ist dein innerer Zustand? Wie sieht der innere Mensch aus. Der äußere Mensch, den kannst du putzen, den kannst du frisieren und dressieren und so weiter. Aber wie ist der innere Mensch? Der innere Mensch wird von Tag zu Tag erneuert. Der geistliche Mensch, der ist, stimmt der innere und der äußere Mensch überein. Aber du kannst erst ein wahrer Christ sein. Zuerst bist du ein Jünger, bevor du Christ bist. Du bist ja noch lange kein Christ. Christen sind erst später Christen geworden. Zuerst waren sie Jünger. Zuerst haben sie von Jesus gelernt. Zuerst waren sie in der Schule Jesus und dann haben sie zuerst die Gesellenprüfung gemacht. Dann haben sie, also waren sie zuerst Lehrlinge und dann sind sie Gesellen gewesen. Und erst in Antiochien wurden sie Christen genannt, weil sie so waren, wie Christus war. Aber zuerst waren sie Jünger. Sie sind diesen neuen Weg gegangen. So steht es in der Apostelgeschichte eine ganze Zeit. Und erst in Antiochien wurden sie die Jünger Christen genannt. Christus in Kleinformat, in Mini-Format. Gott in uns, Christus in mir, Heiliger Geist in mir. Das innere Gleichgewicht ist so wichtig. Nicht, was du äußerlich bist, macht dich aus, sondern was du innerlich bist. Das ist ganz wichtig. Dein Innenleben bestimmt das wahre Leben. Lass Gott kräftig in dir wirken. Wenn du nach Hause kommst, sei in Gott, beweg dich in Gott, rede über Gott, suche Gott, sei hungrig nach Gott. Wir sind wie die Pflanzen. Ich will noch ein anderes Geheimnis geben. Weißt du, du brauchst die Befruchtung, wie die Pflanzen, Befruchtung von anderen Pflanzen. Und das sind die Bienen, die diese Befruchtung hin und her tragen. Die Bienen sind kleine Wesen, kleine Geschöpfe. Ist ein Bild für den Heiligen Geist. Der Heilige Geist möchte dich durch andere Christen befruchten. Der hat Gott in sich, du hast Gott in sich, er hat Gott in sich, sie haben Gott in sich. Und plötzlich, da wird man gegenseitig befruchtet. Und du wunderst dich, warum habe ich keine Frucht? Warum trage ich keine Frucht? Weil du denkst, als Einsiedler zu leben. Gott braucht keine Einsiedler. Gott hat eine Pflanzung. Wir sind eine Pflanzung des Herrn. Und deshalb ist so wichtig, der geistliche Mensch braucht geistliche Menschen, nicht ungeistliche. Weißt du, der andere hat auch Gott lieb. Und glaub doch nicht, dass du allein selig machen bist und dass du der einzige wahre Gläubige bist. Nein, es gibt noch genug Gläubige. Deshalb brauchst du die Predigt. Das ist, wie man befruchtet wird. Da denkst du nach Hause, was hat er denn heute gesagt überhaupt? Glaube kommt aus der Predigt. Nur durch geistliche Menschen werden wir wachgerufen. Plötzlich wird Gott wachgerufen, so, du hörst eine Predigt wie diese, Gott in uns. Und dann sagst du, ja, das stimmt. Wir werden geistlich geschwängert oder geistlich wird neues Leben in uns erweckt. Und dann pflanzt sich das wieder fort und arbeitet weiter, wird innerlich etwas erzeugt. Also ich bin sehr motiviert worden von Menschen, die mir Wort Gottes gepredigt haben. Und ich konnte am Anfang meines Christenlebens nicht genug Predigten hören. Ich habe nicht alles verstanden. Und es ist gut, dass ich nicht alles verstanden habe. Sonst wäre ich bei mancher Sekte gelandet. Aber ich habe einfach zugehört und habe aufgepasst, was die Christen sich unterhalten. Vor allem ältere Christen, reifere Christen, wenn die sich unterhalten haben. Brüderstunden, wir haben also Brüderstunden gehabt. Ich war immer dabei, habe nicht gefehlt. Ich wollte herausfinden, wie lebt man als Christ? Wie lebt man als Christ? Der Heilige Geist gibt uns Anstöße für das normale Christenleben. Bei der Wiedergeburt beginnen die Kräfte Gottes in uns zu arbeiten und zu wirken. Weißt du, plötzlich wirst du sehend und hörend, du wirst hellhörig. Weißt du, du wirst sofort hellhörig. Ach, der redet von Jesus. Jetzt gucken wir mal. Und dann hörst du zu und lässt dich anstecken. Und dann willst du auch was abbekommen. Und dann gehst nach Hause und prüfst, ob es sich so verhält. Gott arbeitet in uns. Weißt du, wir sollten Wiederkäuer sein. Weißt du, Gott liebt die Tiere, die Wiederkäuer waren. Und die waren ihm sehr wichtig, diese Tiere, die Wiederkäuer, die immer das wieder noch wiederkauen. Weißt du, einmal, sie haben das gehört, aber dann noch, müssen sie nochmals durchkauen, nochmals verarbeiten, nochmals nachgucken, nochmals nachdenken. Und das ist, wie Gott in uns arbeitet, indem du wiederkaust. Wort Gottes, wiederkauen. Nochmals rausholen und nochmals, das ist wiederkauen. Und nochmals bearbeiten, nochmals nachdenken. Und Herr, ist das wirklich so? Ist das wirklich wahr? Bist es du? Warst es du? Verstehst? Vielleicht musst du manches ausspucken noch. Kann es auch sein, durchaus. Und in dem Moment, wo du anfängst, diese Sachen nochmals aufzuarbeiten, weißt du, Predigt ist eine Sache, aber du musst auch Tat folgen lassen, seid Täter des Wortes. Das ist also eine Möglichkeit, wie Gott uns führt und so weiter. Er inspiriert uns. Und lieber, du hörst eine Predigt und tust, als 100 Predigten und du tust nicht. Lieber eine Predigt und du tust. Gott gibt uns Hilfe durch sein Wort. Und das ist, wie Gott in uns arbeitet. Er gibt uns Hilfe durch sein Wort, durch die Predigt, durch was es auch immer geschieht um uns herum. Befruchtet uns. Er gibt uns Hilfe zur Selbsthilfe. Und ich habe eines gelernt, ich habe sehr viel humanitäre Hilfe geleistet im Osten, vor allem im Osten, also Sowjetunion oder Russland und Jugoslawien und Rumänien, Polen früher ganz am Anfang, was wir als Kleider tonnenweise, hunderte von Tonnen Hilfsgüter rüber transportiert haben, bis Gott mir die Augen geöffnet hat, du musst den Leuten nicht helfen. Zeig den Leuten, sich selbst zu helfen. Hilf ihnen selbst. Weißt du, und ich habe so viel Lehrgeld gezahlt. Ich habe so viel Dummheiten gemacht mit meiner Hilfsbereitschaft. Weißt du, die Hilfsbereitschaft mag gut sein, aber der Teufel nützt das aus. Die ganze Hilfsbereitschaft nützt der Teufel aus. Ich habe einen Traktor dafür Afrika mal gespendet oder zusammengesammelt in der Gemeinde. Habe gedacht, das ist wunderbar, was ich tue. Und dann erzählt mir ein Missionar, der dort war und die Leute besucht hat. Weißt du, du hast so viel Unruhe dort in dieses Dorf gebracht. Jetzt fahren die Männer den Traktor und die Frauen und so weiter, gibt Krach, denn früher haben die Frauen aufs Feld gearbeitet. Und dann habe ich den Brunnen gespendet, dass Brunnen gegraben werden oder viele andere Sachen, bis Gott mir gezeigt hat, Hilfe zur Selbsthilfe. Dann habe ich eine Schreinerei in St. Petersburg aufgebaut, dann habe ich eine Näherei, Ledernäherei da vor Moskau aufgebaut, den Leuten Material gegeben, Nähmaschinen gebracht und so weiter. Und nicht nur Hilfsgüter. Denn ich habe einen Schock erlebt, ich packe gerade meine Hilfsgüter in Moskau aus oder in der Nähe von Moskau aus und das ruft einer aus der Schweiz an, Pastor, wann können wir bei dir die Hilfsgüter abladen? Weißt du, ich lade gerade meine aus und die sind noch nicht einmal verteilt. Dann ruft er schon der Nächste. Und dann bin ich, es war Sommer und dann laufe ich durchs Dorf und die Christenhäuser und die Kommunisten- oder Atheistenhäuser sehe ich, weißt du, die Nichtgläubigen, ihr Garten ist gepflegt, ihr Garten, da wächst Gemüse. Bei den Christen ist alles wild. Dann erzählt mir eine Frau, das war mir so ein Schlüsselerlebnis, sagte, weißt du, wir kriegen aus dem Westen Konserven, wir kriegen aus dem Westen Pakete und so weiter. Wir müssen nicht mehr anpflanzen, wir werden gut versorgt. Und dann hat Gott mir gezeigt, Hilfe zur Selbsthilfe. Und genau das ist, was Gott auch den Gläubigen in der Gemeinde gibt. Gott in uns, Hilfe zur Selbsthilfe. Hilfe zur Selbsthilfe. Wer innerlich satt ist, weißt du, der sagt, ich werde versorgt. Ich krieg alles, was ich brauche. Denn, weißt du, der wird seinen Finger nicht mehr bewegen. Der wird auch seinen Hintern nicht mehr bewegen. Der wird sitzen da, wo er sitzt und sagt, ich werde versorgt. Christen, wir müssen aufhören, von der Versorgung zu leben, Konsumenten zu sein. Gott will uns zeigen, wie man jagt, wie man fischt, wie man pflanzt. Du musst bei dir selber anfangen. Ich muss bei mir selber anfangen. Wir müssen bei uns selbst anfangen. Weißt du, du brauchst Boden unter deine Füße. Gott in uns und Gott zeigt, Johannes, kämpfe, kämpfe, kämpfe. Gib dich nicht auf. Das ist, was Gott mich gelehrt hat. Und das ist, was ich verkündige. Weißt du, Gott gibt mir die Grundlage. Gott gibt mir den Umriss. Predigen muss ich nachher selber. Wir leben auf, erst wenn wir gelernt haben, uns selbst richtig zu gebrauchen, uns selbst einzubringen. Wie heißt es in Psalm 131, Vers 2? Sei still und ruhig, mein Herz. So wie ein sanftes Kind im Arm der Mutter, still wie ein Kind geworden ist, sei still. Du solltest still sein und nicht so hektisch und nicht so unruhig. Du solltest einfach auf Gott hören und wie ein Kind dich von der Mutter beruhigen lassen, von Gott dich beruhigen lassen und dann aus der Ruhe Gottes heraus handeln, aus dem Frieden Gottes heraus handeln. Sei ruhig, bleibe ruhig, mein Kind. Gott ist, wo den Ton angibt. Du musst nur auf ihn hören, was sagt er. Was er euch sagt, das tut. Das ist, wie das funktioniert. Jesus wird nicht das Wasser schöpfen. Jesus wird auch nicht das Wasser zum Speisemeister tragen. Das müssen die Knechte tun, seine Jünger. Meine Seele, Psalm 62, ist still zu Gott. Hört auf Gott, wie Gott arbeitet. Weißt du, Gott lässt manchmal Dinge passieren in unserem Leben, Sturm aufkommen, damit wir wieder dorthin kommen, wo wir hin sollen. Weißt du, die Schwierigkeiten, die in deinem Leben passieren, die sind nicht von ungefähr. Du bist vielleicht auf der Flucht von Gott, wie Jona. Du gehst in die falsche Richtung und Gott korrigiert dich. Weißt du, er will nicht deinen Tod. Gott lässt nicht dich umkommen. Ich habe keine Angst für dich. Gott will dich korrigieren. Schmeißt mich raus, sagt der Jona. Und er vertraut Gott, dass Gott was Gutes draus macht. Und Gott macht aus jeder Situation das Beste, das Optimale. Du darfst dich in Gott bergen. Du weißt, ich bin jetzt Gott weggelaufen. Okay, das ist schlimm. Schlimm genug. Gott hat mir geredet, ich soll nach Ninive gehen. Aber ich bin nicht nach Ninive gegangen. Ich fahre nach Tarsis. Und weißt du, und Jonas saß unten in der Kajüte und schlief. Glaubt mir nicht, dass er schlief. Der konnte gar nicht schlafen. Also ich hätte nicht schlafen können. Und das ist, wie Gott arbeitet. Herr, ich bin auf der Flucht. Du verfolgst mich. Du gibst mir keine Ruhe. Und Gott gibt uns keine Ruhe. Und das ist Gott in uns, wie er arbeitet. Er gibt uns erst Ruhe, wenn wir ihm gehorchen. Und dann sorgt er für uns. Und dann begleitet er uns. Und dann haben wir Erfolg. Jona war sehr erfolgreich als Prediger. Mai, oh Mai, oh Mai. Der war sehr erfolgreich. 3 Tage predigt er und ganz Ninive bekehrt sich. Eine Stadt mit 100.000 oder mehr Leute. Die bekehren sich. Du musst keine Angst haben. Gott kommt zum Ziel mit dir und mit mir. Er arbeitet in uns, Gott in uns. Und er ist, der interessiert ist, dass du ans Ziel kommst. Und zwar rechtzeitig, kurz vor Torschluss, dass du die Zufluchtsstätte erreichst. Ein Gedanke noch ganz kurz. In dem Wort Gottes heißt es einmal, du hast eine kleine Kraft, du hast meinen Namen nicht verleugnet. Und weil du mein Wort gehalten hast und mein Wort bewahrt hast, will ich dich auch bewahren vor der weltweiten Krise, vor der weltweiten Katastrophen, vor der weltweiten Verführung, vor dem weltweiten Verderben, weil du mein Wort bewahrt hast, weil du mir vertraut hast, weil du auf mich verlassen hast, deine Kraft, du hast gebraucht, was du konntest, du hast die Tür aufgemacht, du hast mich reingelassen. Du hast mein Wort gehalten. Das ist das Einzige, was du tun musst, das Wort Gottes halten. Dich festhalten am Wort Gottes. Halte, was du hast, nicht, was du nicht hast. Halte, was du hast. Weißt du, du hast dem Herrn dein Ja gegeben, die Tür geöffnet, den ersten Schritt in die richtige Richtung getan. Du hast deinen Zehnten gegeben oder deinen Beitrag geleistet. Du hast etwas dem Herrn zur Verfügung gestellt. Du hast eine kleine Kraft und das Wenige, das du gebraucht hast. Vielleicht dir eine Kartoffel, das reicht vollkommen. Du hast es in die Erde gesteckt und dann sind 10 Kartoffeln draus geworden. Weißt du, Gott verzehnfacht, verhundertfacht, wenn du das bereit bist, das eine in die Hand zu legen, in die Hand Gottes zu legen. Gottes Kraft in dir. Setz sie frei. Und erwarte nicht große Dinge. Du brauchst keine großen Dinge. Du brauchst nur Bereitschaft, die Bereitschaft, dem Herrn Ja zu sagen. Und das alles andere macht er nachher. Dann kommt eine Lawine ins Rollen. Du musst nur das Steinchen lösen. Und dann wird eine Lawine ausgelöst in deiner Umgebung. Du wirst verblüfft sein, was mit dir alles passiert. Weißt du, ich bin selber verblüfft von meinem persönlichen Leben, was Gott alles getan hat. Und ich muss sagen, ich habe es nicht verdient. Das ist nicht mein Verdienst, dass ich hier heute Abend stehe und dass Gott mir Gnade geschenkt hat für meine Reise. Lebensreise meine ich. Ich bin noch nicht am Ziel, aber schon ziemlich weit gekommen. Aber ich weiß, ich bin so dankbar, dass Gott an mir gearbeitet hat. Ich habe gedacht, ich habe es gemacht. Nein, er war es. Er hat ausgelöst. Er hat veranlasst. Er hat sich mir in den Weg gestellt. Und er hat es gefügt. Er hat es genommen und hat es weggenommen. Er hat beides getan. Es ist der Herr gewesen. Es liegt am Herrn und nicht an jemandem laufen oder wollen. Weißt du, du kannst viel wollen. Vergiss es. Vergiss dein großes Wollen und deine große Begeisterung. Ja, Herr, ja, Herr, ja, Herr. Nein, befiehl dem Herrn deine Wege und hoffe auf ihn und er wird es wohl machen. Befiehl dem Herrn deine Wege. Den weißt du sowieso nicht, den Weg, vergiss es. Aber befiehl, Herr, ich weiß nicht, wie es mit mir weitergehen soll. Befiehl dem Herrn deine Wege, hoffe auf ihn und er macht es, Gott in uns. Macht Bahn dem Herrn. Gib dem Herrn eine Chance in deinem Leben. Macht Bahn dem Herrn. Er wird es fügen. Halleluja. Lass uns aufstehen. Vater, ich danke dir für Jesus. Ich danke dir für den Heiligen Geist. Ich danke dir, dass du an mir arbeitest. Und ich habe dir so viel Arbeit gemacht, lieber Gott. Oh, vergib mir, dass ich dir so viel Mühe gemacht habe. Dass ich manchmal so stur, so steif, so trocken war, so unflexibel und so uneinsichtig, so unverständig. Aber Herr, du hast Gnade geschenkt. Und auch unsere Geschwister und auch wir alle miteinander, wir passen alle in diese gleiche Kategorie. Wir sind, Herr, so schwerfällig gewesen. Wir haben dir Arbeit gemacht mit unseren Sünden und Missetaten und unseren uneinsichtigen Dingen und unserem Unverständnis, aber du hast Gnade geschenkt und du arbeitest immer noch an uns. Halleluja. Ich bin dir dankbar, Herr Jesus. Ich bin dir dankbar, dass du an jedem Einzelnen an uns arbeitest. Du schenkst mir das Wollen, oder nicht nur mir, sondern uns allen das Wollen, und du schenkst uns das Vollbringen. Halleluja. Ich danke dir, dass es nicht an jemandens Laufen oder Wollen geht, sondern allein an deinem Erbarmen. Halleluja. Und wenn wir so einen Pfahl im Fleisch haben, was es auch immer sein mag, Herr, ich darf mir wie Paulus an deiner Gnade mich genügen lassen. Halleluja. Deine Gnade ist wie ein Band, das mich zusammenhält, das uns zusammenhält, das uns ans Ziel bringt. Deine Gnade. Und wir dürfen uns miteinander alle deiner Gnade anvertrauen. Egal in welcher Situation wir sind, wir werden getragen von der Gnade Gottes. Halleluja. Halleluja. Und wir kommen immer hoch, immer wieder hoch, durch die Gnade Gottes. Oh, die Gnade Gottes. Halleluja. Amazing Grace. Oh Gott, wie wunderbar ist doch deine Gnade. Jeden Tag neu. Dein Erbarmen, deine Güte ist jeden Tag neu. Ich danke dir dafür. Und Herr, lass das jetzt Geschwister, die jetzt in einem inneren Kampf sind, die im Dunkeln sitzen, Herr, die sich selbst und die Welt nicht mehr verstehen, dass sie deine Liebe jetzt erleben. Die Güte Gottes. Halleluja. Die Güte Gottes, die sie trägt. Ich danke dir dafür, Herr Jesus. Amen.